Willkommen zurück bei Born to be Wine. Diesmal mit Eva Klüsserath-Wittmann und Philipp Wittmann. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben die beiden gemeinsam vor unsere Kameras bekommen. Eva führt ja sehr erfolgreich das Familienweingut Ansgar Klüsserath in Trittenheim an der Mosel, während Philipp sich im rheinhessischen Westhofen um das Weingut Wittmann kümmert. Ja, steile Schieferlagen der Mosel treffen hier auf rheinhessische, sanfte, kalkgeprägte Hügel in dieser Folge. Und mittendrin zwei Weinmacher. Ein Paar, das zwischen diesen Welten denkt, diskutiert und sich gegenseitig so richtig befeuert. Für mich das absolute Power-Couple, das zeigt, wie unterschiedlich Herkunft schmecken kann und wie sehr sie dabei verbindet. Aber seht und hört einfach mal selbst. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Ja. Eva, ich komme da gar nicht drüber, dass du jetzt hier mal bei unserem Tisch sitzt.
Frag mich mal.
Ich auch. Wir haben 3 Jahre gebaggert. Ja? Immer wieder. Wieso hast du dich jetzt breitschlagen lassen?
Tja, wie sagt man, steht der Tropfen.
Aber haben wir so viel Druck gemacht.
Das war mit dem Heiraten übrigens genauso. Das hat auch seit Zeit gedauert.
Ja, ähnlich.
Ja, musste er da auch immer noch mal nachsetzen.
Ja, aber wobei, das war ja eigentlich auch
nie. Er hat es einige Male probiert.
Es war nie ernsthaft.
Wurde aber nie ernst genommen.
Naja. Nee. Hast du gedacht, der muss schon noch mal eine Schippe drauflegen.
Ja, genau.
Ja, und dann bist du dann mit dem Helikopter über die Mosel geflogen.
Mit so einem Band hinten.
Ja.
Es war viel einfacher. Es war Herbstende. Und wenn wir uns dann ein paar Wochen nicht gesehen haben, war das in jungen Jahren bei Eva, bei mir ist es heute noch so, sodass dann schon auch ein gewisser Vermisstheitseffekt scheinbar betroffen war. Und dann hat eine Flasche 95er Krug tatsächlich endlich zum Ziel geführt.
Meine Güte.
Ja, aber es war auch wenig romantisch, muss man sagen.
Nimmer!
Außer dem Krug.
Außer dem Krug!
Ich habe halt einen Terminkalender zum Abendessen auf dem Tisch, dann soll sich einen Termin aussuchen zum Heiraten. Das hatte was Endgültiges.
Ja, okay. Aber du warst dann für klare Ansagen.
Ja, gut, nachdem vorher schon Freunde von uns immer verzweifelt sind, das war immer witzig, hat man die Situation immer mit Christmanns und Rebholz in Australien unterwegs.
Ja.
Und ein Abend war scheinbar so, da hatten sie sich ausgedacht, heute Abend gehen wir essen, heute Abend.
Heute wird's.
Verkünden sie uns irgendwie Verlobung oder was.
Habt ihr nie gemacht?
So unterm Tisch immer scheinbar getreten oder so. Es war nichts mehr.
Gleich kind.
Dann waren sie ganz enttäuscht.
Und haben sie uns dann später erzählt, dass sie an dem Abend ja gedacht hätten und wir so, hä, wieso eigentlich? Und der Mythos ist bis heute so, der Handwerker hat vor kurzem noch gesagt, als wir uns drüber kaputt gelacht haben, ihr wollt uns was verkünden.
Achso, bei jedem Mal essen denken die jetzt, ihr wollt was verkünden?
Damals.
Okay, ja. Verrückt.
Ja.
So, was haben wir im Glas?
Ja, das ist auch so eine Besonderheit. Den gibt es auch jetzt nicht mehr. Das ist tatsächlich die letzte Flasche aus unserem eigenen Bestand.
Es ist die letzte Flasche.
Klüsserath-Wittmann-Sekt, der tatsächlich auf einer Kooperation basiert.
Ja.
Weil es ist ja so, dass Eva sich wahnsinnig schwer mit dem Gedanken tut, ihre schönen Moseltrauben über den Hunsrück nach Rheinhessen zu fahren. Also das ist ein Thema, das habe ich lange probiert, irgendwie also, mal zu motivieren.
Er hat ja jetzt schon in so vielen Sendungen hat er gesagt, ne? Oh, das habe ich mit der Eva. Nee, Eva, nein.
Ja, ich sage immer, wenn ich dafür Moorsteintrauben kriege.
Ja, das wäre doch mal geil.
Apotheke gegen Moorsteintrauben.
Können wir das, also ich mache das, das ist kein Thema.
Wollen wir das festlegen? Nee,
also wir kommen nachher nochmal zu einer anderen Flasche, die eigentlich das dann auch wieder für nicht möglich, obwohl, naja, gucken. Wie auch immer, jedenfalls, in dem Fall war es tatsächlich so, 20er Jahrgang, mitten in der Ernte. Wir telefonieren da schon immer wieder mal tagsüber.
Schön, dass ihr euch mal hört.
Ja, lass uns mal hören.
So ein bisschen so die gegenseitigen Situationen im Weinberg im Keller besprechen und so. Ab und zu natürlich auch, was die Kinder machen, auch klar. Da hat Eva mich überrascht mit der Aussage, dass sie
kleines Platzproblem hat.
Perfekte Trauben in der Leibner Laurentiusei hat, die sie versekten möchte. Aber nicht Laurentiusei ist Käse, aber in Leiven, im Berg, in einer kühlen Lage.
Schieferstein, kühl, ganz kalt, also wirklich so perfekt. Das ist eigentlich der perfekte Sekttraum.
Ja.
So, aber dass sie im Moment jetzt, wenn sie jetzt auch noch Sektgrundwein ausbauen soll, dass ihre Platzkapazitäten mit den Fuderfässern, das wäre jetzt ein bisschen fordernd. Und hatte tatsächlich die Idee, dass man das in Rheinhessen ausbauen könnte. Ich für mich gesagt, ja. Und, ja, klar, machen wir. Und
hat er direkt wahrscheinlich einen Sekt aufgemacht.
Ja, und so ist es am Ende entstanden, dass Leivner Most in Rheinhessen in unserem Keller im Stückfass und einen kleinen Edelstahl lang vergoren ist.
Also ihr habt dann die Trauben hierher gebracht?
Nee, den Saft. Pressen hat sie sich nicht nehmen lassen. Ja. Und dann haben wir
den Saft hergefahren.
Den Saft.
Der Versektor ist ja auch hier in Rheinhessen von
daher. Ja, okay. Ja. Das mit dem Pressen, da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen. Also Pressen ist heilig für den Winzer und die Winzerin, oder? Da will man sich nicht...
Pressen, ja, ist schon ein Thema. Ja, ich glaube, es macht auch jeder so ein bisschen individuell.
Das ist halt, also das unterscheidet uns auch. Das ist wie ein Musikinstrument.
Ja? Okay.
Du kannst ganz unterschiedliche Töne spielen. Je nachdem, was du suchst, kannst du mit der Traubenpresse die Textur deines Musts enorm beeinflussen. Mhm. Und da ist es auch so, du musst halt eigentlich auch deine Trauben kennen, um zu wissen, was möchte ich für Töne spielen. Also ist es am Ende so, dass... ist schon eine Idealkonstellation, wenn derjenige, der über die Weinberge Bescheid weiß, der über die Art der Trauben Bescheid weiß, auch derjenige ist, der sie keltert. Das ist so eine Grundidee. Aber zurück zum Sekt. Jedenfalls von der Mosel kommend in Rheinhessen spontan vergoren im Stückfass und einen kleinen Edelstahltank. Das waren 2000 Liter gewesen.
Ja.
Und dann bei unserem Freund Tim Weisbach beim Sektgut Strauch versektet. Und dann als Brut Natur degorgiert, das heißt ohne Dosage. Ein Wein, der ganz trocken ist und der diese Purheit des Moselschiefers im Riesling einfach zeigen soll. Also es war gar nicht so der Ansatz gewesen nach dem Motto, wir machen jetzt das Außergewöhnlichste überhaupt und das soll im Idealfall nach Champagner schmecken, sondern es war eigentlich der Ansatz, es soll Moselschiefer im Glas sein. Und es gibt sehr schöne Beispiele an der Mosel. Ich mag den Riesling-Sekt von der Mosel sehr, wenn der schieferige Ton so da ist. Und dann darf das auch die Frucht haben. Und dann ist das auch, ich sag mal, was Deutsches. Es geht nicht darum, möglichst Champagner-nah zu sein, sondern es ist eine eigenständige Kategorie. Und genau das sollte das darstellen.
Ich habe ihn lange nicht mehr probiert. Also ist jetzt wirklich...
Plötzlich.
Also er war die ganze Zeit schon gut, aber er hat... Zeit gebraucht auch.
Ja.
Und jetzt da ja ausverkauft ist und wir nur noch die letzte Flasche haben.
Können wir dich schon mal ein bisschen feiern, oder? Er war ein bisschen stahliger am Anfang, kann man so sagen, ne? Ja, genau. Mhm. Ja.
Jetzt ist er ein bisschen weicher, ein bisschen cremiger und man merkt jetzt auch das Holz ein bisschen, finde ich. Also mehr als am Anfang.
Was würdest du jetzt sagen, ist da jetzt durch den Wittmann-Keller noch dazugekommen, zu dem Moselton, den er hat?
Also ich würde jetzt sagen, tatsächlich so ein bisschen eine... Es waren ja auch, glaube ich, neuere Stückfässer. Ne? Also es war so ein bisschen...
Holz, bisschen meinst du? Holz dazu gekommen.
Ein bisschen anderes Holz als die Puderfässer, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Stückfass war etwa 100 Jahre alt.
Naja, da kann schon noch was rauskommen.
Ich glaube, dass die Ausbauzeit schon insofern gut war, weil wir Zeit hatten, weil wir es lange auf der Hefe im Fass lagern konnten. Und dadurch auch eine Harmonisierung der Säure ganz schön bekommen haben. Am Ende finde ich aber im Glas schmeckt nach blauem Schiefer.
Ja, auf jeden Fall.
Also
im Glas.
Ist,
ist ja auch auf blauem Schiefer gewachsen.
Und er ist fein und es ist eigentlich der perfekte Aperitif. Das ist so, ich bin da, hallo wach und Mineralien. Also eigentlich im besten Sinne isotonisch.
Ja.
Und da meine Stimme gerade so ein bisschen wackelt,
ja, muss ich mal trinken noch mal einen Schluck, gell? Ich merke schon. Ja. Ja, genau.
Aber den nächsten Sekt habe ich dann auch in den nächsten Grundwein ist dann im dritten Heim vergoren auch.
Okay.
Der ist jetzt gerade in der Flasche.
Nach dem ersten Zweig hat sie gesagt, ach komm. Den Wittmann brauche ich doch nicht.
Ja.
Sie hat auch gar nicht gefragt. Sie hat dann nur irgendwann hieß es ja. Sie hätte auch noch, das war dann jetzt vor der letzten Ernte, sie müssten noch Sektgrundwein nach Osthofen zum Tim bringen. Okay, gibt's einen? Ja, der von letztem Jahr. Ja, okay, gut.
Also, da darf man auch nicht empfindlich sein, ne? So gegeneinander, oder? Da darf man sich nichts krumm nehmen, so, oder? Wie ist das so?
Ach, ich glaube, in dem Bereich
geht ihr in Therapie spannend. Oder klappt das?
Noch nicht. Vielleicht heute im Anschluss
heute.
Ich habe zu ihr gesagt, ich werde heute auf jeden Fall sagen, dass sie jetzt heute mir endlich mal zuhören muss, wenn wir hier sitzen. Weil ansonsten ist das ja zeitlich manchmal ein bisschen knapp, wenn sie immer an der Mosel ist.
Ach so, du kannst heute mal alles loswerden, was du loswerden möchtest.
Also sie ist lustig.
Oder du mir.
Ja, genau.
Lustigerweise
Eva, was wolltest du eben immer schon mal sagen?
Also auffällig ist, mein Handy klingelt immer, wenn sie im Auto ist. Also wenn sie am Fahren ist.
Ja, da kann man, hat man viel Zeit.
Ja, aber dann stehe ich vielleicht gerade auf dem Fass oben und irgendwie sonst irgendwas und dann hat sie überhaupt kein Verständnis dafür, wenn ich jetzt gerade vielleicht nicht geduldig ein Thema mal ausdiskutieren möchte. Mhm. Aber das ist halt jeder in seiner Situation am Ende.
Umgekehrt genauso, wenn du Auto fährst. Also es ist ja normal. Wenn man so im Auto sitzt, hat man Zeit zum Nachdenken.
Ach, und Ungeduld habe ich schon das Gefühl, ist auch so, zieht sich so wie das Umräumen auf dem Tisch auf durch die Familie, oder?
Oder wie? Also, ich würde sagen, ich bin sehr geduldig.
Okay.
Wir haben ja auch vorgenommen, heute nicht dauernd reinzugrätschen.
Ja, gut. Gut. Ihr habt euch ja kennengelernt schon in Geisenheim, ne? Mhm. Ihr zwei.
Genau, in einem Semester.
In einem Semester, ja. So, was fandst du an dem gut?
Tja. Alles.
Alles.
Richtig.
Was soll ich jetzt sagen?
Aber mit Sekt hat er sehr nicht so Furore gemacht in Geisenheim damals. Ne? Das hat ja nicht so geklappt,
also
oder?
Meiner war gut beim Sektprojekt, muss ich sagen. Ja? Schön Spontiton.
Meiner hat nicht gegoren.
Deiner hat nicht gegoren, gell? So war das.
War das so, ja.
Ja. Ach, siehst du, das hast du verdrängt.
Sie hatte andere Interessen.
Ja, okay, okay. Aber wie war das so? Ich meine, du bist jetzt von der Mosel, ihr habt ein Weingut an der Mosel und dann lernst du in Geisenheim den Mann aus Rheinhessen kennen. Das, also deine Eltern fanden das bestimmt nicht so gut, oder?
Ach, die waren eigentlich...
Heute noch.
Ja. Nee, jetzt mal im Ernst, so zwei also Weingüter und so, da ist man ja...
sowieso nicht wirklich damit... Also dadurch, dass ich... sowieso nicht wusste, was ich machen will erstmal.
Okay, das war gar nicht so
war
klar.
War gar nicht so geplant wie bei Philipp, dass ich jetzt von Kind an schon irgendwie gesagt habe, ich will auf unbedingt das Weingut weitermachen.
Ja.
War das jetzt auch nie so, dass sie immer damit gerechnet haben, dass sie auf jeden Fall einen Betriebsnachfolger haben werden. Mhm. Die waren eher erstaunt damals, als ich gesagt habe, also habe halt überlegt, was studiere ich denn und hab dann gesagt, naja, komm, also irgendwie Weinbau ist ja schon vielfältig. Mhm. Dann hatte ich mich erst noch für Getränketechnologie eingeschrieben tatsächlich, weil ich dachte, da hat man ein bisschen mehr, ja, breiteres Spektrum. Mhm. Habe mich dann aber sofort im ersten Semester schon wieder zum Weinbau. Ja, genau. Ich gemerkt, das ist doch nicht das.
Ja.
Und von daher war es jetzt nicht so, dass die irgendwie erwartet haben, ja, ist auf jeden Fall, kommt die ins Weingut, macht Weingut weiter. Habe ich aber ja dann trotzdem gemacht.
Und ja, umso glücklicher sind die heute wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, kann sein. Aber natürlich war es jetzt auch nicht unbedingt die einfachste Lösung.
Ja, ja, genau. Ja. Ja.
Aber gut, am Anfang war es ja auch jetzt nicht klar, ob man wirklich zusammenbleibt oder nicht. Aber ja. Ne, wie wir gehört haben, das hat ja dann noch ein paar Jahre gedauert.
Wir haben das damals aber ja zufälligerweise mehr oder minder im Doppelpakt erlebt. Also ein guter Freund Christian Spohr von mir.
Stimmt, der ist ja auch.
Und Annes Freundin... Evas Freundin Anne Eifel sind ja in der Zeit auch zusammengekommen. Mhm. Und
wir haben beide zusammen gewohnt, also die Anne und ich, also Philipp und
heute auch immer noch verheiratet und leben auch in Rheinhessen und an der Mosel.
Okay.
Und insofern war das ja damals schon so ein bisschen eine Zweierpack-Geschichte. Und es war jetzt nicht so, dass uns an der Mosel alle freundlich begrüßt haben. Also vor allem die jüngeren Männer an der Mosel waren damals etwas skeptisch, als wir da aufgekreuzt sind.
Das glaube ich.
Und da gab es auch ein paar.
Habt ihr so empfunden?
Ja, war so. Also, aber es sind heute einige schöne Freundschaften entstanden. Aber der erste Blick, was wollen die eigentlich hier?
Als sie dann gemerkt haben, es läuft halt jetzt, ne, das ist halt so, da haben sie sich mit abgefunden.
Mit Frotzeleien hier Rheinhessen und was.
Ja,
ist ja logisch.
Gut, Mosel und Rheinhessen, ist das auch so ein bisschen?
Nee, ich glaube normalerweise gibt es gar nicht unmittelbar diese Berührungspunkte. Also ich meine dazu, dass der Hunsrück liegt zwischen den Anbauregionen und die Wahrnehmung von der Mosel aus von Rheinhessen ist ja so ein bisschen flaches Land und was soll denn da aufregend sein am Wein? Wir mit unserem steilen Schiefer hängen in unserem besonderen Tal, haben da was ganz anderes zu bieten. Umgekehrt neidet man den Rheinhessen so ein bisschen, dass es einfacher ist, Fläche zu bewirtschaften, weil es nicht so mühsam ist, weil es mechanisierbar ist und man an der Mosel eben sehr viel händisch machen muss. Also die Grundbedingungen sind wahnsinnig unterschiedlich und deshalb sind auch unmittelbare Vergleiche eigentlich auch Käse und nicht sinnig, zumal dann noch dazu der Boden auch ein ganz anderer ist. Du hast an der Mosel ja immer den schiefrigen Boden und bei uns sagen wir, im Süden der Region den Kalkstein oder eben dann halt auch Porphyr oder natürlich den roten Tonschiefer am Rhein. Also unterschiedlicher können Bedingungen kaum sein. Was wir am Ende ein Stück weit gemein haben, ist natürlich, dass Riesling als Hauptrebsorte im Vordergrund steht. Und ansonsten war es das auch dann schon mit den Gemeinsamkeiten und oder mit dem mit der Fragestellung, Rheinhessen oder Mosel miteinander zu vergleichen. Mhm. Im Übrigen ist es auch für uns heute ein großer Vorteil, dass wir mit dem Weingut Evas von der Mosel und unserem Weingut aus Rheinhessen zwei sehr unterschiedliche Weinstile haben, die man auch wunderbar gemeinsam vermarkten
kann. Ja. Mhm. Wenn es jetzt zu ähnlich wäre, wäre das ja auch
wär schwierig. Also, ja, genau. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt also großen Respekt, weil in Rheinhessen war ja damals, ne, da war der ja dann eigentlich gerade zusammen, da ging es ja hier dann schon ab mit Message in a Bottle, ja, oder? Da war so dieser Drive, da ging es so los und ja, so.
Das stimmt.
Die Mosel war ja doch, so, also in meiner Wahrnehmung als nur als Verbraucher ja. So ein bisschen noch vergessen, noch ein bisschen so hinter den sieben Bergen geschlafen.
Also schon noch sehr traditionell
und so, ja. Ne? War das dann nicht auch schwierig? Ich meine, du hattest das Weingut an der Mosel, du hast dich bemüht, tolle Weine zu machen, machst ja sensationelle Weine heute, alles mega prämiert, aber damals noch gar nicht so aufgefallen, wie jetzt hier, ne, also Weingut Wittmann, das da so durchgestürmt ist in Rheinhessen, ja. Vielleicht auch, weil es die Zeit war und so eine Welle, unabhängig davon, dass du einen guten Wein machst, aber auch, weil es die Zeit
mit
war. Mit auch, ja. Aber weil es auch die Zeit war, weil das so voranging, war das nicht auch schwierig irgendwie, nach so einem Mann zu Hause, der da ständig hochgelobt wird für die guten Weine und man arbeitet da still und leise vor sich hin?
Also, nee. Ich habe mich ja mitgefreut. Also ich habe mich, fand ich jetzt gar nicht schwierig. Also,
ja.
War irgendwie so, ich meine, ich bin ja jetzt auch keiner, der irgendwie so besonders laut ist und irgendwie nach draußen, es war eigentlich, war ich auch sehr entspannt und wusste auch, dass es ja eine Zeit dauert dann irgendwie, ne, um das so zu etablieren. Und
ja.
An der Mosel hat sich ja zum Glück auch viel getan. Auch
total
in den letzten Jahren zum Glück. Also das... ja, es sind auch viele junge Weingüter, viele, sehr, sehr viele gute Weingüter.
Ja.
Auch außerhalb von den Klassikern, die ja jeder kennt. Und ja.
Also man spricht viel mehr über die Mosel heute, ne, als damals auch, würde ich sagen, oder?
Ist es so?
Ja, aber der Respekt war nie weg.
Mhm.
Also am Ende war es auch, als wir jung waren, so muss man es heute leider sagen, war es so, dass dieser Respekt vor dem, was die großen Moselgüter und Saargüter auf die Flasche gebracht haben, den Weltruf, den die Mosel sich erarbeitet
hat,
das war ja immer da.
Also man muss auch sagen, es ist immer noch so, wenn du jetzt im Ausland unterwegs bist oder so, Mosel kennt schon jeder. Also es ist schon so, Mosel. Und also es ist so der Ruf und international war das schon...
Ich sehe das in Dänemark auch. Ne? Mosel wird da total gehypt. Ne? Mhm. Also kriegst du überall eigentlich. In jedem Restaurant kriegst du Moselweine zu trinken.
Ja.
Ne? Also das ist wirklich...
Ja, und es ist auch tatsächlich weltweit. Also das ist einfach so, diese Moselregion muss man auch kaum erklären. Also es ist einfach so, jeder weiß, es wächst Riesling. So war es eigentlich schon immer. Also es war halt so, dieses Rheinhessen ist ja dann... Ja, waren halt die jungen Weingüter, die jungen Winzer. Und an der Mosel war... schon auch immer Bewegung, aber halt langsamer.
Langsamer, ja. Dafür habt ihr jetzt gut aufgeschlossen.
Ja. Ja, also was zum Beispiel da mit Mythos Mosel und so in den letzten Jahren, ne? Also so.
Danke, Mythos Mosel ist eine Veranstaltung, ne? Die einmal im Jahr stattfindet.
Das, immer in verschiedenen Abschnitten, also im Wechsel drei verschiedene Abschnitte an der Mosel haben immer, ich weiß gar nicht wie viele, aber viele Weingüter ihren Weingut geöffnet sozusagen an einem Wochenende. Und haben dann jeweils nochmal vier Gastweingüter oder drei Gastweingüter, insgesamt jedes Weingut vier Weingüter, die dann ihre Weine gemeinsam dort vorstellen.
Mhm. Und letztes Jahr war es bei dir, ne?
Letztes Jahr war es bei uns, ja, genau. Nächstes Jahr ist es dann von...
Dieses Jahr.
Ja, dieses Jahr ist es ja schon, ja. Von Brauneberg bis Zeltingen, glaube ich. Und danach der Abschnitt ist dann wieder nochmal weiter, Tram-Trarbach bis...
Und du bist beim Uli Haag dieses Jahr, ne?
Ja, genau.
Ah ja, okay. Man spricht ja immer von der Mittelmosel und dann...
Das also Obermosel, Mittelmosel, Untermosel.
Untermosel,
ja, genau. So. Oder Terrassenmosel, Untermosel, ja.
Genau, okay. Also Terrassenmosel, Untermosel ist das gleiche, okay. Wie unterscheiden sich denn diese drei Gebiete der Mosel? Kann man das so ein bisschen...
Ja, also sie sind schon sehr unterschiedlich. Also Obermosel ist ja nochmal auch vom Boden her ganz anders. Da gibt es teilweise auch Kalksteinböden, die haben viel Burgunder, auch Elbling, ne, traditionell. Natürlich auch viel Riesling. Gibt es verschiedene Bodenstrukturen, aber auch anders als jetzt zum Beispiel an der Mittelmosel, wo es ja nur den Schiefer gibt.
Mhm.
Wirklich auch andere Böden, daher auch andere Rebsorten.
Mhm.
An der Mittelmosel hast du halt diese klassischen würde ich sagen, ist die Dichte der bekannten großen Lagen am größten.
Du bist Mittelmosel.
Wir sind der Anfang der Mittelmosel sozusagen, in Trittenheim, so von Leiven-Trittenheim, Törnisch. So.
Ja.
Und dann haben wir dann den Untermosel und dann halt speziell nochmal die Terrassenmosel mit ihren Extremlagen, Extremterrassen. Untermosel, es ist schon etwas wärmer wieder. Auch Schiefer, aber auch andere Schieferarten teilweise, auch mit rötlichem Einschlag.
Okay.
Also es ist schon sehr, schon sehr unterschiedlich von den Weinen her. Im Grunde genommen sieht man es aber als komplett als Mosel, jetzt wenn man vom Ausland betrachtet oder so.
Ja gut, sonst wird es für den normalen Verbraucher wie mich wahrscheinlich zu kompliziert.
Ja. Du hast ja dann auch noch die Subregion, du hast die Ruwer, du hast die Saar,
dass
hier alles, unter dem Anbaugebiet Mosel gepackt ist. Ja? Und, und der Saarwein ist ja nochmal ein ganz eigener Stil in seiner Feinheit, Finesse, Schlankheit. Die Ruwer mit ihrer Expression und so. Das sind dann nochmal Details. Nennen wir es Subregionen am Ende unter dem großen Topf Mosel.
Sehr vielfältig,
auf jeden Fall. Ja. Riesling in seiner vielfältigsten Art. So, okay.
So, und jetzt sind wir auch direkt beim ersten Riesling angekommen.
Steinreich.
Nämlich den Steinreich aus 2023, einem tollen Jahrgang, der viel Reife, viel Saftigkeit, viel Aromatik mit sich gebracht hat. Und das ist eigentlich der Riesling, den ich, wenn die Eva nett da ist, und sie vermisse, quasi täglich trinke.
Süß.
Also weil es halt einfach, es ist der Wein hat sowohl Saftigkeit, Frucht und Frische, als auch diese schöne, elegante, schiefrige Mineralität am Gaumen. Sehr fein, auch leicht. Das ist auch ein Grund, warum ich den Wein sehr gerne trinke, weil er halt mit seinen 11 Volumenprozent halt auch vom Alkohol her am nicht so weh tut und man auch ohne Reue die Flasche austrinken kann und immer noch fit ist. Mhm. Und das wäre Next Step in Sachen isotonisches Getränk nach dem Sekt.
Schön, dass wir das alles so aufbauen können heute.
Ja, sehr schön. Wunderbar.
Tatsächlich einer meiner Lieblinge im Sortiment. Und jetzt ohne Frage, wenn man das jetzt mal so ganz von der Verbraucherseite anschauen würde, das ist ein Schnapper, der Wein. Das ist halt wirklich, du kriegst da, ich weiß nicht, was kostet, das kostet um 17 Euro. Und das schmeckt so nach Herkunft und so nach Moselheimat, sag ich mal.
Kommen doch aus der Apotheke die Trauben dafür. Mhm. Also schon, Schiefersteillage, die beste Lage in Trittenheim und schon sehr mineralisch.
Ja. Ganz fein halt, ne? Also ganz fein, diese Weine. Also eigentlich alle deine Weine, ne?
So. Im Unterschied zum Lagenwein, im Unterschied zur Apotheke trocken, aber trotzdem dann noch mit mehr Frucht gepaart. Mhm. Und du merkst dann, bei der Apotheke wird es dann halt nochmal, da kommt nochmal ein tieferer Schub.
Mhm.
Die kann in der Jugend auch mal ein bisschen sperrig sein.
Mhm.
Und das ist ein Wein, den kannst du halt jung auch schon in großen Schlucken trinken. Mhm. Also weil er einfach, weil diese strahlende Frucht des Rieslings so schön da ist. Und 23 schon so ein bisschen auch ein Geschenk der Natur an der Mosel. Ein toller Jahrgang, finde ich, gerade für trockenen Wein auch. Weil an der Mosel gibt es ja immer die Diskussion, Mosel trocken, ja okay, oder muss das feinherb und fruchtsüß ausschließlich sein? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Haltungen zu. Aus meiner Sicht, wenn man Jahrgänge wie 23 hat, Mosel trocken unbedingt. Also auch von vielen lieben Kollegen auch. Und das verbindet uns beide ja dann auch jetzt jenseits der Tatsache, dass wir ein Ehepaar sind. Die Liebe zum Riesling, die Liebe zur Mosel als Region, den Weinen, der Mineralität, das ist ja was ja ein bisschen das geht ja deutlich über den Beruf hinaus und das ist ja was irgendwie so eine Passion ist und eine Freude und ein Spaß ist. Und also ich habe Moselwein, bevor ich die Eva kannte, schon unheimlich gern getrunken. Und vielleicht war es auch deshalb so, dass ich so neugierig war auf das Moselmädchen, weil irgendwie die Region schon was war, was ich irgendwie besonders fand.
Ist ja auch wirklich besonders. Also mit den Steilhängen, also es ist ja wirklich allein landschaftlich schon extrem besonders und halt auch von den Böden her, vom Terroir her.
Ja.
Schon eine ganz spannende Region.
Ich wollte noch mal jetzt nachfragen mit dieser Diskussion um feinherb, lieblich und trocken. Also du machst ja eigentlich immer einen trockenen, ne? Den Steinreich machst du jedes Jahr,
ja,
oder?
Ja, ich mache jedes Jahr und vom Schiefer-Riesling trocken. Ich mache jedes Jahr den Steinreich-Riesling trocken und Apotheke trocken. Also die drei, Thronhofberger noch. Aber die drei schon immer seit Jahren auch.
Ja.
Was auch in Trittenheim super funktioniert. Also da gibt es natürlich auch dann wieder durch diese unterschiedlichen Lagen an der Mosel, die Mikroklima.
Wo es nicht so gut funktioniert einfach dann, oder?
Also ich sag mal, in Trittenheim funktioniert besonders gut.
Ja, okay.
Also da auf jeden Fall. Und es ist auch ein also wir hatten auch schon, also meine Eltern schon, hatten schon in den, also früh mit trockenen Weinen an der Mosel begonnen, wo es eigentlich noch gar nicht so üblich war, also schon Ende der 80er Jahre. Also bei uns im Weingut gab es eigentlich auch schon immer
trockene Weine. Ja, sensationell.
Aus der Fremde, der Blick drauf, warum Trittenheim, warum die Apotheke trocken gut funktioniert. Die Apotheke ist Südwest-West in ihrer Ausrichtung. Mhm. Das heißt, da ist die Mittags- und Abendsonne ist voll auf dem Berg. Mhm. Dann hast du das dunkle Gestein, was die Wärme aufnimmt. Mhm. Und dadurch sind die Nächte in der Apotheke milder als an anderen Hängen, also auch als andere Südhänge, weil halt eben die Sonne am Abend dann schon nochmal da was drauf
gibt. Und dadurch hat man auch ein Stück weit weniger Botrytis als teilweise in anderen Lagen, weil du hast ja im Herbst auch an der Mosel immer diesen Nebel bis zum Mittag eigentlich. Mhm. Also es ist so die Regel. Während der Ernte, also oft zumindest. Mhm. Also genau, wenn die Trauben reif sind, hast du halt diesen Nebel. Und in den Südlagen hast du dann halt nur noch ein paar Stunden Sonne. Aber in den West-Südwestlagen hast du dann halt die, solange die Sonne scheint, scheint sie dann halt auch noch in
die Weinberge
rein.
Schneller weg.
Genau, quasi. Und trocknet halt etwas besser auf. Also hast etwas weniger Botrytis, von daher vielleicht auch schon immer, haben auch mehr Weingüter in Trittenheim dann auch, oder auch in anderen Lagen, daraus die trockenen Weine dann auch gemacht.
Okay, also Botrytis, sagen wir nochmal für alle, die es nicht wissen, ist diese Edelfolle, die man eben braucht, um gut die restsüßen Weine zu machen. Ne?
Also genau. Besonders halt edelsüßen Auslese.
Und die man eigentlich jetzt gar nicht so einfach kriegt in anderen Gebieten. Ne? Das ist schon speziell auch für die Mosel.
Das ist schon auch Tolles. Speziell für die Mosel, ja. Es wird auch, das muss man sagen, mit der Klimaerwärmung nicht unbedingt einfacher sein. Weil die Ernten werden immer früher und immer wärmer. Und Botrytis, also so, um wirklich Edelfäule zu bekommen, brauchst du eigentlich kühle Nächte, kühle Tage. Mhm. Also das funktioniert schon in kühlen Jahren eigentlich besser.
Okay.
Weil sonst wächst das alles zu schnell und wird auch ein bisschen mit anderen Pilzen zwischendrin und so. Also das war früher, würde ich jetzt mal sagen, fast einfacher. Mhm. Heute hast du eher so, das passiert dann eher heute mal, dass du das so ein bisschen rosinenartig eintrocknet, also oder die Reife, die Grundreife so hoch ist, dass es dann durch Sonneneinstrahlung und so etwas mehr konzentriert. Aber diese klassischen Botrytis-Auslesen, Beeren-Auslesen, würde ich jetzt mal sagen, also aus meiner Sicht, wird ein bisschen schwieriger.
Okay. Mhm. Wie gut, dass du auch trockenen Wein machst. Ja.
Stimmt. Haben wir es ja wieder.
Du hast schon vorgeplant quasi.
Aber auch für Kabinett und Spätlese funktioniert super aus gesunden Trauben. Also dafür brauchst du auch keinen.
Genau, ja. Ja, Kabinett ist ja auch ein Riesenthema bei euch, ne? Aber da sind wir wahrscheinlich noch nicht. Ich schätze, da hat der Philipp eine eigene oder
die Reihenfolge der Weine gebe immer noch ich vor. Ja, aber wenn du möchtest, können wir auch ein Kabinett zwischen aufmachen.
Nein. Ich lasse mich überraschen und dann habe ich ihm in seinen Verantwortungsbereich angequatscht.
Kann man mal wie in einem Eimer rühren. Ja. Gibt es da Geräusche.
Wunderbar, wunderbar.
Wobei das ja tatsächlich so ist, wenn man sich fragt, wie kommt jetzt eigentlich immer diese Weinreihenfolge zustande? Ich weiß es vorher nie.
So wie du
das
greifst.
Ist so, das ist so.
Ach, deshalb rührst du dann immer so.
So wie es gerade passt. Und so wie es vielleicht auch eine gewisse Logik dann für die Weine dann hat im Idealfall. Aber heute bin ich, ich sag mal, wir werden wahrscheinlich gar nicht alle aufmachen. Ach, ich habe immer 1-2 Reserveflaschen da drin für den Moment, wenn es notwendig ist. Schauen wir mal. Je nachdem, wo die Gespräche hinführen.
Also ihr seid ja nun beide viel im Auto, ne? Weil, also ich, Philipp, du fährst schon auch oft an die Mosel, ne? Eva ist ja dann an der Mosel häufig und also beide Weingüter müsst ihr managen, ein Hin und Her. Ihr seht ja dann auch ganz intensiv eigentlich jedes Mal aus dem Auto raus, wie sich die Landschaft verändert.
Die Nahe sehen wir immer intensiv.
Die Nahe seht ihr intensiv, genau. Also aus Rheinhessen raus und die Nahe durch, alles klar. Ja. So, aber ist das so, dass einem da auch nochmal echt klar wird, dass es landschaftlich so unterschiedlich, das Terroir ist so unterschiedlich. Also da kann man gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen, man wirft alles zusammen, sondern das muss alles eigenständig auch behandelt werden. Also zwei Keller, also nix. Weißt du, weil viele fragen sich ja dann doch, ja gut, man könnte ja auch da einfach jetzt die Trauben ernten und sie hierher bringen, wäre ja einfacher.
Das kann man natürlich schon auch machen und hast dann trotzdem noch das Terroir. Aber bei mir war es immer so, also mein Gedanke war immer, also ich meine, Philipp hatte am Anfang auch immer so die Idee, wir können doch auch die Trauben fahren, ist auch viel einfacher. Aber da es im Herbst ja auch so ist, also ich bin eigentlich den ganzen Tag auch mit draußen oder möglichst viel mit draußen während der Ernte und muss auch vor Ort sein in Trittenheim.
Klar.
Um dann halt zu entscheiden, was wird wann gelesen, wie und so weiter. Also das sind ja nur die wichtigsten Entscheidungen.
Ja.
Und deshalb habe ich gesagt, wenn ich dann sowieso da bin, kann ich es auch pressen und kann es auch dort ausbauen. Natürlich ist es auch während der Gärphase, fahre ich natürlich besonders oft hin und her. Und du hast.
Das ist natürlich der Ort, der Keller.
Ja. Ist schon auch ein Stück
Terrain. Es sind auch andere Häfen dort. Ja, das ist ja auch so.
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, all die Bedingungen. Und Eva hat immer gesagt, wenn ich die Trauben nach Rheinhessen fahre, dann ist es kein echter Moselwein mehr.
Wahrscheinlich ist das auch so.
Und ich sag heute, sie hat 100% recht.
Also es ist zumindest so, wir haben ja einen Keller mit Puderfässern, also mit alten Holzfässern auch. Da hast du natürlich eine eigene Kellerflora. Du hast irgendwie, ja, man hätte die Holzfässer auch hier in den tollen Keller legen können.
Aber der hat auch eine eigene Kellerflora. Aber
der hat natürlich dann auch wieder eine andere Kellerflora.
Ja, genau. Ja.
Von daher denke ich im Moment auch so, dass es ja so richtig war. Mal sehen. Ja. Also ich meine, wenn die Kinder mal später, falls jemand von den Kindern weitermacht und die entscheiden es anders, dann ist es halt auch so. Ja. Also dann sehen wir mal.
Ja, aber so hat man jetzt zwei ganz eigenständige Rieslinge nebeneinander, ne? Weingüter nebeneinander. Lernt ihr auch was voneinander?
Also ich würde sagen, wir haben uns gemeinsam weiterentwickelt, logischerweise. Also wie das so, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht drüber spricht, was man so tagsüber macht oder was man so.
Klar.
Und da würde ich sagen.
Auch wenn man es gezielt anders macht, kann man ja auch was davon lernen, dass es da besser so funktioniert.
Ja. Also es ist ja so, dass wir im Ausbau auch wirklich unterschiedliche Herangehensweise teilweise haben. Also ich bin etwas, also oder würde ich mal sagen, viel entspannter mit langsamer Gärung, also so irgendwie so ein bisschen, also und Philipp ist da schon so ein bisschen, gibt schon ein bisschen mehr Gas oder versucht halt so während der Gärung jetzt beispielsweise dann den Keller wärmer zu machen, weil es aber auch unterschiedlich ist, weil die pH-Werte unterschiedlich sind. An der Mosel kann es auch entspannter sein, weil du einfach der pH-Wert ist niedriger als in Rheinhessen.
Ich habe ein Weingut mit dem, das ist Franzen, ne? Die haben mal gesagt, da hat einfach so ein Wein, hat mal so ein Jahr rumgeleert, mal so ein Jahr gekehrt irgendwie. Das ist geht. Ne?
Ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich bin noch am Überlegen.
Ja, es ist ein intensives Thema.
Nehmen wir erstmal die mikrobiologische Sichtweise auf die Dinge. Mhm. In der Gärung passiert ja ganz viel und vor allem ist natürlich die Hauptaufgabe der Hefen, den Zucker in Alkohol umzuwandeln. Mhm. So weit, so gut. Jetzt gibt es aber natürlich jede Menge Nebenprodukte, die bei der Gärung auch entstehen können. Und natürlich nicht nur die Hefen, sondern es gibt auch Bakterien. Mhm. Und da ist dann der pH-Wert, die Frage, wie sauer ist das Produkt, spielt eine wesentliche Rolle. Und da haben wir einen entscheidenden Unterschied. An der Mosel ist es so, der Riesling an der Mosel, das klingt jetzt böse, ist aber eigentlich was Positives, ist so sauer, dass da die Milchsäurebakterien gar nicht dran gehen wollen, um eben aus dem Zucker dann flüchtige Säure und Milchsäure zu kreieren. Und in Rheinhessen ist es so, dass je nach Lesezeitpunkt wir pH-Werte haben, die schon so sind, dass die Bakterien da anknabbern könnten und eben entsprechend aus dem Zucker flüchtige Säure bilden, also Essig.
Mhm. Dann wäre alles
Wenn ich mich traue, ich meine, ich habe das alles auch schon ausprobiert und das geht auch manchmal gut, aber der Risikofaktor ist groß. Wenn ich mich trauen würde, Gärzeiten von einigen Monaten bis hin zu einem Jahr anzustreben, dann kann das gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Und an der Mosel ist es halt so, dass wenn die Bedingungen sonst passen und man sehr sauber arbeitet, dann passiert da nichts. Dann ist der Wein so stabil, so biologisch, mikrobiologisch stabil, dass nur die Hefen am Zucker nagen und sich unheimlich Zeit dafür lassen, bis all der Zucker mal aufgearbeitet ist. Und das Schöne kommt noch hinzu, wenn hinterher ein bisschen Zucker verbleibt,
das ist auch nicht so
gar nicht schlimm. Das bringt Wein in Balance und ein bisschen Restzucker im Moselwein war noch nie ein Schaden. Mhm. Wohingegen es bei mir so ist, wenn ich hinterher einen Wein habe, der irgendwie mehr wie 7-8 Gramm Restzucker hat, dann weiß ich gar nicht, was ich mitmachen soll, weil das nicht in der Balance ist, wo es sein soll. Also habe ich das Kerninteresse, dass meine Gärung, die auch spontan läuft, die auch mit den Naturhefen läuft, das ist bei uns gemeinsam so, wir beide arbeiten ausschließlich mit Spontangärung. Ich habe das Interesse, dass wir zügig durchkommen, dass die Hauptgärung eher flott ist, damit ich frische Eleganz, Kargheit, pure Finesse habe, die Säure stabil bleibt und das ganze Ding mikrobiologisch sauber ist. Mhm. An der Mosel kann ich sagen, ich lasse mir Zeit mit diesem Prozess, lasse ich vielleicht sogar ein paar mehr Aromen, ein paar Nebenprodukte entstehen, die den Wein auch prägen. Es kann ja nichts passieren, wenn ich vorher sehr sorgsam war und das Lesegut top ist. Und ich kriege sogar die Säure über diese längere Gärzeit balanciert Und es entsteht ein Wein, der einfach viel schöner in seiner Balance ist, als wenn ich da jetzt zu vorschnell geschaut hätte, dass das jetzt aber schnell durchgeht. Also andere Grundbedingungen erfordern anderes Management. Wobei in beiden Fällen es nur ein Begleiten ist von dem, was die Natur von sich aus macht, nämlich Hefen, die schwerpunktmäßig aus dem Weinberg kommen, zum Teil auch aus dem Keller, eben dann die Gärung übernehmen und den Zucker in Alkohol umwandeln. Also ich habe einen Herbst gehabt, nämlich den Herbst 2010. Das war ein Jahr, da gab es auch in Rheinhessen Säurewerte bis Bagdad, sage ich mal, die also wirklich krass waren. Und dann hast du dir im Herbst die Frage, was mache ich jetzt? Du kannst dann chemisch entsäuern und kannst im Prinzip versuchen, Weinsäure auszufällen, schon im Mostbereich, damit du eine Balance bekommst. Und dann eben nach der Gärung einen Wein hast, den du nicht nochmal irgendwie, an den du nicht nochmal ran musst, weil alles, was du im Wein machst, beeinflusst Aromatik sehr stark. Das ist die eine Variante. Das war auch die klassische Vorgehensweise, die man damals gewählt hat, um einfach die Balance in den Jahrgang zu bringen, dass man Säure im Most weggenommen hat. Das macht man mit Kalk. Mhm. Also auch ein ganz natürlicher Prozess, dass man eben die Weinsäure ausfällt. Und die Alternative war halt, okay, Eva-Methode, Frau Dr. Klüsserath, nämlich lasse doch einfach mal ganz langsam und lang gehen, vielleicht balanciert sich's von selbst. Und? Meine pH-Werte müssten ja niedrig genug sein, dass das funktioniert. Ich kann dir sagen, ich habe den halben November nicht geschlafen, weil ich so Angst
hatte. War dann auch für dich nicht so entspannt, oder?
Die war da, glaube ich, noch gar nicht da. Der Herbst war so spät, war die noch in der Mosel.
Okay.
Und es war wirklich so, dass ich, also einfach, es gab halt dann auch ein, zwei Fässer, da kam die flüchtige Säure, da kam Essigbildung. Mhm. Die konntest du dann beim Verkosten, also ich meine, wenn du es wahrnimmst, ist es schon zu spät. Also du musst das vorher eigentlich schon wissen. Für mich war das eine Geschichte, wenn du weißt, du riskierst deine komplette Ernte durch solche Prozesse, es ist Wahnsinn. Und insofern ist es schön, dass man an der Mosel das ganz entspannt so leben kann. Mhm. Bei mir muss es anders funktionieren.
Also
und
wir sind ja auch in der Ernte schon später. Also wir gehen schon kühler in die Gärung rein.
Ja, ja.
Also von daher müsste ich am Anfang schon, also bei mir dauert es noch oft sogar so 10 Tage, bis sie überhaupt mal anfangen zu gären, dann nochmal. Ne? Also bin ich eh schon später und in der kühleren.
Und ist nicht diese Zeit, bis sie anfangen zu gären, ist das nicht eine gefährliche Zeit dann, dass das so?
Theoretisch schon, ist aber bei mir auch noch nie.
Auch noch nie,
also
okay.
Bin ich auch eigentlich immer entspannt, also.
Ja, und dann lässt sie sich, dann ist die erstmal an der Mosel und liest Trauben. Über Wochen.
Aber dann, auch vor allem nie zeitgleich mit Rheinhessen. Nee, oder immer dann?
Ein bisschen Überschneidung.
Ja, okay. Das Ende überschneidet sich, das letzte Drittel. So, dann hat sie natürlich das Thema Gärung. Ja, das gärt ja noch nicht. Und dann fängt es an zu gären, dann musst du nach der Gärung jeden Tag gucken. Mhm. Dann sage ich auch, komm, lass uns irgendwie, was weiß ich, Ende Januar, lass uns, also heute mit Schulzeit für die Kinder geht es nicht mehr, aber lass uns in Urlaub fahren, irgendwie 2 Wochen in die Sonne oder sonst irgendwas. Mhm. War damals so ein
Asien,
Thema.
Also, ja,
dann guckte mich an und sagt, das geht nicht, das ist meine Hauptgärzeit, da kann ich nicht weg. Dann sage ich, ja, also,
wann kannst du denn mal weg, Eva?
Wenn ich Ernte habe. So, also, Anfang vom Herbst.
Da kann ich sagen, das sage ich immer, guck mal, September wäre doch eine schöne Zeit.
Und das macht sie heute noch, dass sie wirklich dann immer im August stichelt und nochmal so, ach so,
jetzt nochmal
weg. Ende August, also an der Rose könnten wir ja jetzt nochmal.
Ende August nochmal, können wir jetzt mal eine schöne Woche. Also, der nächste Wein. Ja. Jahrgang 22, auch ein reifes Jahr, aber trockener in seiner Art im Sommer.
Trockener Sommer, ja. Sehr trocken.
Und wir sind jetzt in der Apotheke. Trittenheimer Apotheke.
In alten Reben in der Apotheke, also wirklich so alte Terrassen.
Wie alt ist das so?
So 100 Jahre ungefähr.
Wow.
Also, ja, wurzelecht.
Schon der Opa,
ja.
Oder?
Da schmeißen sie an den Mund, schmeißen sie sehr gerne mit zur Jahreszeit. 100 Jahre alte Reben, 150 Jahre alte Reben.
Du bist nur neidisch.
Ja, ja, klar. Ja. Also ich muss sagen, damals als in Trittenheim Flurbereinigung war, ich glaube, es war 2007, 6, 7 oder so.
Nee, 2002, 2003.
So früh war das, okay. Jedenfalls, da hat sie gekämpft wie ein Löwe, weil sie, also die Grundidee der Flurbereinigung war schon gut, in den Steillagen ist die Bewirtschaftung schwierig. Das heißt, die Flächen wurden zusammengelegt für die Betriebe, gerade für die kleineren Betriebe, wurden dann viele kleine Stücke an ein Stück gelegt.
Mhm. Wege gebaut, dass man halt mit der Raupe halt
Das ist natürlich schon unheimlich hilfreich. Aber Eva hat gesagt, hey, Moment mal, ich habe das Stück und jedes Stück hat ihre Besonderheit und da stehen alte Reben drauf, Flurbereinigung macht die weg.
Und jetzt kriege ich da neue Reben von den anderen.
So, und nun, ich habe diese Diversität der einzelnen Weinberge nicht mehr. Mhm. Das heißt, mir wird ein Teil meiner Diversitätsthematik genommen. Und da hat sie wirklich, gekämpft wie ein Löwe. Gut, du hast ja Flächen nur noch behalten. Also du warst einer der wenigen Winzer, die im Prinzip noch weiterhin Berge. Komplett verstückelt im ganzen Berg hinterher war.
Ja, das stimmt. Nicht alles ist alt.
Aber, also wir haben natürlich auch aber dafür wurde es mühsam, weil steil und Einzelpfahl.
Also wir haben jetzt natürlich auch die meisten Weinberge dann in der Flurbereinigung drin gehabt, aber das ist jetzt schon ein Stück mit alten Reben zum Beispiel. Mhm. Und mittlerweile sind die ja, wie gesagt, jetzt auch schon, die anderen auch schon wieder, jetzt dieses Jahr schon 24 Jahre, also 23, 24 Jahre. Mhm. Wahnsinn. Ja, damals habe ich immer zum Film gesagt, ich werde das. Ja, ich bin gespannt, ob man jemals wieder guten Wein aus dem Wein mehr braucht. Ja. Aber ja, natürlich, überspitzt gesagt. Aber wir haben dann auch geguckt, dass wir halt keine Klone gepflanzt haben, sondern halt Selektionen von alten Reben, so dass wir da wirklich auch Diversität immer noch in den Weinbergen haben, was man braucht. Also das
ist jetzt auch sensationell hier, ne? Mhm.
Ja, und
also immer noch jung, ne?
Aber es ist eine fantastische Wein. Und wenn man sich überlegt, wie diese alten Reben dann halt auch diese trockenen Sommer überstehen, wurde schon so tief in diesem kargen Boden, dass es dann funktioniert.
Wie alt kann denn so eine Rebe werden?
Ja, das kommt.
Wenn ihr da über 100, 120, 150...
Ich meine, natürlich sind auch in den alten Reben schon mittlerweile einige junge zwischendrin. Ja. Nach, ja. Aber...
mit guter Pflege. Schon Evas guter Pflege.
Ja, ich ja immer jeden Tag da durchgehe und streiche.
Wie groß ist die Fläche, die du insgesamt hast, bewirtschaften musst in der Mosel?
5,5 Hektar.
5,5 Hektar.
Ja, also schon noch... Klein, überschaubar jetzt im Vergleich zu...
Ja gut, da sind wir ja aber wieder in Rheinhessen, wo das alles einfacher geht. Ja,
es war da, das war auch eine bewusste Entscheidung halt durch diese Entscheidung mit den beiden Weingütern und dem Pendeln. Ist es halt so, entweder man bleibt wirklich klein oder ich hätte dann so groß werden müssen, dass sich halt die Mitarbeiterstruktur und alles komplett ändert.
Ja.
Dass man es dann halt eher mehr mit Fremdmitarbeitern und so weiter... war halt die Entscheidung, dass so ist es eigentlich eine Größe, die man ganz gut machen kann.
Und dann
auch gut vermarkten kann.
Ja, Vermarktung macht ja so ein bisschen zusammen, ne? Also das wird dir zumindest abgenommen, so ein bisschen, ne, oder?
Genau, also Vermarktung.
Weil das macht ja Sinn irgendwie, dass man es
kann. Also gerade Export ist eigentlich alles zusammen, oder? Mhm. Die meisten Exportkunden sind die gleichen, sodass man da natürlich viel Logistik und so zusammen.
Ja, also das ist doch gut.
Schon sinnvoll, ja.
Ja,
für die ist es natürlich auch wiederum sinnvoll, weil die können zusammen abholen, zwei Regionen auf einer Palette auch. Oder
perfekt,
auf,
Tja, schweigen, ne?
Bei dem guten Wein kann man mal einen Moment schweigen. Und dann noch in dieser Kathedrale, in der wir hier sitzen, da wird es sowieso still. Ne? Ja. Eigentlich ist die Mosel ja noch ein bisschen touristischer geprägt als Rheinhessen, oder? Ja. Wie ist denn das?
Doch, eigentlich schon, deutlich touristischer.
Ja. Macht ihr da mit? Seid ihr so ein Weingut? Das ist auch so ein bisschen...
Tja, also wir hatten früher immer, meine Mutter hatte auch so Gästezimmer immer im Weingut, so klassisch halt, ne? Das haben wir jetzt im Weingut selbst nicht mehr, haben aber jetzt gemeinsam auch vor mittlerweile schon das dritte Jahr, vor 3 Jahren ein Gästehaus, also ein Haus mit neuen Ferienwohnungen dann wieder eröffnet, also das meine Schwester und ihr Mann jetzt so betreiben.
Ach super.
Mhm. Von daher sind wir dann schon auch im Spiel wieder mit drin.
Ja.
Aber natürlich jetzt nicht irgendwie kein Riesenfokus auf Tourismus. Mhm. Aber es ist schon so, dass man es auch merkt, dass sich die Art der Touristen ändert sich ein bisschen. Also es sind natürlich viele Wanderer, viel Fahrradfahrer, aber auch immer mehr so Genussreisende an der Mosel unterwegs.
Ja. Gibt auch immer mehr tolle Restaurants.
Tolle Restaurants gibt's, also viele, viele Sterne-Restaurants.
Ja. Ne?
Also innerhalb Trittenheim rum gibt's schon viele Sterne.
Also, viele Gründe nach Trittenheim zu fahren.
Ja, doch.
Ja, okay.
Ja, von daher, das macht auch Spaß. Natürlich sind da dann auch Weininteressierte dabei, die tagsüber dann irgendwie Weingüter besuchen, abends dann diese Sterne-Restaurants und so. Das ist ganz, ganz spannend. Gibt natürlich dann auch immer noch Kegelclubs und so weiter. Das gibt es natürlich immer noch, aber das hat sich schon sehr geändert.
Ja, die fahren dann wahrscheinlich auch dahin, wo man den ganzen Tag
wo
man Wein verkosten kann.
Wo ein bisschen was los ist.
Was los ist, genau.
Trittenheim ist schon eher so kannst halt wandern, Fahrrad fahren, Ruhe haben,
ja.
Wein probieren.
Und bei euch schön im Moselhaus schlafen,
genau,
quasi.
Ja.
Genau, ja, mit gutem Wein. Und jetzt habt ihr ja hier, deswegen habe ich das gerade erwähnt, mit der Kathedrale, das ist ja jetzt euer neuestes Baby sozusagen, ne? 3 Jahre renoviert, dieser Gutshof, in dem wir hier sitzen. Valentin, warum heißt er Valentin?
Der Erbauer des Hofs hieß Valentin Orb. Mhm. 1836, 1837 hat er den Hof erbaut. Mhm. Und am Ende gilt ihm der Respekt für dieses wunderschöne Anwesen. Wir haben natürlich die...
Solche Tiefstapler, ehrlich, ich muss da jetzt mal... Ja, aber ich habe es gesehen vor 3 Jahren. Also da habt ihr doch einiges rausgeholt aus dem Anwesen.
Ja, da muss ich aber fairerweise sagen, wir haben ja eigentlich das Alte versucht,
wieder
in seinem Ursprung scheinen zu lassen. Mhm. Natürlich hier im Innenraum haben wir natürlich Funktionalität auch gebraucht. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung gewesen, so ein altes Gehöft, das denkmalgeschützt ist, zu renovieren. Mhm. Und das hat schon auch Energie gekostet. Mhm. Und ich hatte großes Glück, dass die Ernte 25 so früh war, mhm, weil die finale Bauphase hier war eigentlich... sagen wir Oktober, November 25. Mhm. Und das war voller Einsatz.
Gut, das war jetzt aber auch wieder so ein bisschen, apropos Ungeduld von ihm. Ne? Also Philipp hat sich halt auch selbst den ersten Termin so gesetzt, dass es schon von vornherein klar war, dass es wird knapp und wird stressig. Ich habe dann auch gesagt, ja, lass uns doch irgendwie 2 Monate ein bisschen Puffer. Nee. Von daher war es dann schon wirklich sehr stressig am Schluss, aber ja.
Aber es ist
fertig. Aber es ist fertig.
Nee, und es ist halt am Ende so, der Hof hier soll für die Zukunft ein Ort sein, wo sich Menschen treffen, wo Wein zu Hause ist, wo Freude zu Hause ist. Also von privaten Feiern über Hochzeiten, über Tagungen, vor allem über Weinproben, Weinevents, gerne auch mit all den Vereinigungen, die es so gibt, den VDP, Rheinhessenwein, unsere Westhofen im Glas, Leute, mit denen haben wir die erste Veranstaltung hier gehabt, im Dezember schon. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht. Also es gibt einfach neue Möglichkeiten, auch wenn unser Weingutshof und die Gebäude nicht klein erscheinen und wir da eigentlich auch in der Theorie Platz haben, ist es doch so, dass alles so sehr genutzt ist, dass wir nie einen Raum hatten, in dem man auch mal eine größere Veranstaltung wirklich machen kann. Ja. Das können wir jetzt hier.
Ja.
Und ich glaube, wir können hier zum Beispiel auch die Podcastaufnahme entspannter, ohne Nebengeräusche.
Ohne Etikettieranlage.
stattfinden lassen, was, glaube ich, auch ganz nett ist. Und,
total schön, ja. Die 3 Jahre renovieren haben sich absolut gelohnt.
Ja, es war ja erst Planung und dann, also wirkliche Bauzeit war ja fast nur ein Jahr. Ne?
Ja.
Planung und erstmal überlegen, was man überhaupt macht damit.
Ne? Ja. Ja, also ich freue mich auf viele Wein-Events.
Und es ist zum Thema Geduld und so, ist es so, dass meine Eva hat es eben schon angedeutet, gesagt, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Die Eva ist dann schon bei uns derjenige, der sagt, hey, überleg nochmal und willst du das denn wirklich? Und dieses Hinterfragen einer Idee, das ist bei ihr viel intensiver ausgeprägt als bei mir. Bei mir ist es so, ich habe irgendwas und dann marschiere ich. Und das ist aber... Das gleicht sich dann aus, das tut gut. Ja, das ist unheimlich wertvoll, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dann auch sagt, jetzt machen wir langsam, du musst ja nicht gleich sofort losrennen.
Umgekehrt, jetzt machen wir schneller.
Weiß nicht, ob man das so gerne hört.
Ja, kommt aber auch vor. Ich sehe mal hin.
Also, ich finde, das klappt ja wunderbar mit diesem gemeinsamen Podcast. Gibt es irgendwelche Themen, die ich besser nicht anspreche, Eva?
Wahrscheinlich. Im Moment fällt mir jetzt keins.
Gott sei Dank fällt dir
keins.
Ich merke es dann am Tisch, ja, wenn es wieder ruhig wird.
Also ich glaube, was bei uns gut ist, und deshalb gibt es bei uns auch tatsächlich toi, nicht so viel Konfliktpotenzial, ist, wir haben beide ein Stück weit unsere Freiheit auch behalten mit dieser Konstellation dieser 2 Weingüter und dieser Eigenständigkeit im Beruf, teilweise auch im Alltag und diese Situation, dass wir auch immer wieder mit räumlicher Trennung konfrontiert sind, lässt uns auch wertschätzen, wenn wir die Zeit zusammen haben. Und glaube ich, etwas, was uns auch noch hoffentlich lange weiter glücklich in die Zukunft blicken lässt. Das ist schon ganz gut. Und am Ende ist es ja so, es sind ja auch immer familiäre Themen, funktioniert oder funktioniert es nicht.
Ja. Und man muss auch sagen, die Kinder machen es auch gut mit. Also das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Ne? Also die sind es ja von klein auf gewohnt, dass irgendwie
Ja, immer mal einer auch nicht da ist. Ja, ist ja, genau.
Also am Anfang sind die immer mitgefahren, ne? Ja. In Mosel jetzt zum Beispiel irgendwie und haben dann also, von daher sind sie da auch zu Hause, was auch schön ist. Ja. Also mit Oma und Opa dort auch.
Ja.
Mittlerweile haben die natürlich ihre eigenen Hobbys und weggehen und
ja, und dann sind sie doch sehr verhaftet hier wahrscheinlich.
Sind jetzt schon verhaftet, aber sind immer noch gerne an der Mosel auch.
Und ja.
Sind aber auch gewohnt, irgendwie selbstständig ihre Hausaufgaben und alles Mögliche zu machen. Also das war irgendwie von Anfang an so, ja,
ja
musste
ja.
dann und funktioniert aber auch gut. Muss man die beiden wirklich loben. Also das
sehr gut.
Gut mit, ja.
Sehr gut.
Ja,
ja und so, also Philipp hat gestern zum Beispiel erzählt, er hat dann ein Frühstück gemacht für die beiden, ne? So, da steht er dann auch ein bisschen unter Druck, weil du das sonst immer machst, ja, dass er das dann auch so gut macht. Ne? So, also ihr habt schon, schon hat, eure Themen.
Morgen
schon.
Hat mein Sohn dann gleich gesagt, also, könnt ihr mir bitte auch, Papa hat gestern so ein tolles Brot gemacht, könnt ihr bitte morgen auch machen? Dann hat er gesagt, okay.
Okay. Punkte gesammelt. Der Wettbewerb geht morgens los.
Streitpunkte, dann geht das. Ich merke das schon. Okay, okay, okay.
So, wir kommen zu einem weiteren Unikat.
Ja,
das
war wirklich auch ein Unikat.
Was es nur einmal geben darf, das ist die Abmachung, die du eingehst, wenn du mit der Weinentdeckungsgesellschaft gemeinsam einen Wein machst.
Aha, Weinentdeckungsgesellschaft.
Ja, das, da steht der Carsten Hehn hinten dran. Für Autor, der,
Der Buchspazierer. Der Buchspazierer,
ja, der wurde ja jetzt auch verfilmt.
Ja.
Und er hatte diese Idee gehabt, Unikate, eigenständige Weine irgendwo abzufüllen, irgendwas, was es sonst nicht gibt.
Ja.
Da gab es schon diverse spannende Projekte, kleine Auflagen, deshalb oft auch wirklich rar. Und er kam mit der Idee damals zu uns, lasst uns ein Mosel-Rhein-Hessen-Cuvée machen.
Verrückt.
Also eine Sache, die wir nie im Leben gemacht hätten, wo wir gesagt haben, das wird es nicht geben, weil wir einfach sagen, die Mosel und Rhein-Hessen vom Grund her sind eigentlich so unterschiedlich, dass es jetzt, wir sehen dieses Plus nicht, das zusammenzuführen.
Ja.
Und der Carsten hat uns damals überzeugt, gesagt, komm, wir probieren es mal aus, faktisch im TTG-Kolben. Wir gucken mal, was wir machen können. Wenn ihr hinterher nicht wollt, akzeptiere ich das auch. Und der Wein hieß dann Wechselstrom.
Cooler Name dafür,
Ist aus 2017. Die Auflage, ich weiß, steht das irgendwo drauf?
Also, sollt ihr das sein auf dem Etikett?
Also, es muss roundabout 1000 Flaschen gegeben haben
oder
so von dem Wein.
Höchstens weniger. Das waren 600 Liter, glaube ich. Jeder 300 sowas.
So irgendwie. Ist natürlich ein riesig trocken Landwein. Steht aber Rhein drauf. Ne? Das ist nämlich das Landweingebiet, ist auch für die Mosel dann Landwein Rhein.
Okay.
Deshalb machen die Moselaner sowas auch nicht nochmal. Und der Abfüller ist die Wittmann Wein GmbH. Also,
okay.
Aber da ist die Eva beteiligt dran, insofern passt das.
Okay.
Und aber es war schon, Special-Projekt, aber es war
für euch aber auch mal spannend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt auch spannend zu probieren.
Ja.
Ich habe schon
und
sehr lange.
Es gibt
2017,
ich habe noch 6 oder 7 Flaschen davon im Keller.
Danke, dass du es auch machst hier heute.
Lauter Unikat.
Oh, ja.
Das muss sich ja lohnen, Eva, wenn du kommst. Ehrlich, jetzt haben wir so lange rumgebaggert. Ja, jetzt müssen wir auch. Das ist doch auch mal da so ein Keks, ne? Das gehört ja alles dazu bei Born to be Wine.
So, und man muss fairerweise sagen, da ist schon eine Harmonie im Wein, vor allem in der Saftigkeit der Rieslingfrucht. Ich tue mir jetzt wahnsinnig schwer mit dem Gedanken, ja, Schieferboden, Kalksteinboden.
Nee, es ist weil, schwierig zu sagen.
Weil das ist, also du merkst, der hat Druck am Gaumen, der Wein, der hat Mineralien, der hat Länge. Also insofern steiniger Boden, ja. Aber das zu definieren, von was, wie, wo, was kommt, ich glaube, das würde auch zu weit führen. Fakt ist aber, dass es gute Partien waren. Das war eine Apothekepartie und es war eine Moorsteinpartie, die da drin sind.
Okay.
Also insofern schon hochseriöser Stoff.
Tut das nicht weh, 300 Liter dann abzugeben von diesem Stoff?
Das war ja, da wussten wir ja, das ist ein was spannendes Projekt, speziell irgendwie, ja, genau.
Und das Schöne ist natürlich, ich meine, jetzt am Ende muss man ganz klar sagen, das ist jetzt ein paar Jahre her, da wird es nur noch wenige Flaschen irgendwo in ein paar Privatkellern geben.
Ja, vor kurzem hat mich noch jemand irgendwie angeschrieben und hat gesagt, ich habe eine Flasche irgendwie bei sich noch gefunden und wäre noch super. Und
cool.
Ich meine, da steht ja auch wieder eins im Glas.
Mhm. Ja.
Also es steht taufrisch im Glas.
Gut,
17, ein Jahrgang mit wirklich goldgelben, gesunden, reifen Trauben.
Aber man muss sagen, also blind wäre ich jetzt niemals auf, weder auf Mosel noch auf...
Ich auch nicht.
Kalkstein gekommen. Also es ist weder Schiefer noch Kalkstein. Also es
schmeckt aber auch nicht wie ein Württemberger.
Nee. aber
nicht. Und auch nicht wie was von der Nahe.
Nee, auch nicht. Das wäre ja auch noch naheliegend.
Ja, weil ihr ja da immer durchfahrt, habe ich gerade gedacht.
Also vom Saft her würde ich tatsächlich es eher in Rheinhessen sehen.
Mhm.
Jetzt könnte man sagen, der Zug am Gaumen, ja, Mosel. Mhm. Ne? Aber der Morschein kann ja auch.
Nein.
Also, da könnten wir, das wäre jetzt was, da könnten wir mal, wenn wir da in die Tiefe gehen und diskutieren würden, wo mhm. was herkommt, da könnten wir Krach kriegen.
Ja, okay.
Du
könntest Krach kriegen. Wir nicht, wir würden einfach was trinken.
Naja.
Wollen wir mal anstoßen? Ich finde, das haben wir noch gar nicht oft genug gemacht.
Noch Cheers?
Gar nicht, ja, ich, gar nicht.
Doch, natürlich am Anfang.
Ja. Guck mal, wie er aufpasst, wie ein Luchs, du. So, sag mal, Eva, du hast am Anfang auch für den VDP gearbeitet. Wieso hast du das gemacht?
Für den VDP Pfalz.
Ja.
Mhm. Also es war nach Geisenheim, wollte ich halt noch mal was anderes machen.
Okay.
Dann war eine Stellenanzeige halt vom VDP Pfalz. Also ja. Ich war mir sicher, ich will nicht direkt nur ins Weingut nach Hause gehen, sondern erstmal noch woanders hin. Also habe auch überlegt, irgendwie ins Ausland zu gehen.
Ja.
Und dann war ich dann auch eingeladen zum Vorstellungsgespräch beim Hans-Jörg Repolz und Steffen Christmann, die mittlerweile ja mit uns also besten Freunde sind.
Ja.
Und
Repolz war dein Chef dann, ne?
Ja, Hans-Jörg war mein Chef und Steffen aber auch, die beiden.
Mhm. Okay, witzig.
Und mein Büro war in Gimmelding, von daher kam Steffen auch oft mal vorbei.
Okay.
Auf einen kleinen Plausch und so.
Wie war das so mit den beiden? Das ist ja lustig.
War schön.
Also ja?
Ja, doch. Also ich meine, die waren meine Chefs natürlich.
Ja.
Mhm. Am Anfang war ich noch die Frau Klüserath und der Herr Christmann und der Herr Rebholz.
Ja,
ja, dann haben wir immer mehr zusammen gemacht und haben uns dann halt auch privat angefreundet.
Ja.
Und, ja. Mit den Familien auch. Wir sind jetzt mittlerweile auch mit den Kindern und so. Also ich meine, die sind ja mit uns dann sozusagen aufgewachsen. Also als ich damals beim VDP angefangen habe, war, glaube ich, der Julius Christmann noch gar nicht auf der Welt und die Helene auch nicht Rebholz. Also das war schon so... Ja, kennen wir jetzt auch so ihr Leben lang sozusagen schon.
Verrückt, ja.
Ja, und dann habe ich damals die Geschäftsstellenleitung sozusagen gemacht.
Aber dann warst du ja total involviert in dieses VDP-Thema, hast aber eigentlich nie versucht, oder? Mit Ansgar Klüsrath beim VDP?
Bisher, ich habe ja den Kontakt zum VDP.
Ja, aber wollen wir da mal was klar machen? Oder?
Also es ist immer witzig, wenn irgendwelche, jetzt zum Beispiel Italiener kommen oder so,
ja.
Und ich sage immer, wie kann das sein? Dein Mann ist Präsident vom VDP und du bist nicht, wie kann das sein? Würde in Italien niemals, wäre niemals.
Ja, niemals, das stimmt natürlich, ja.
Ja, sage ich immer, ja, in Deutschland ist es so.
Ja. Aber das ist auch was bei euch, was Spezielles, glaube ich. Du willst wirklich dein eigenes Ding machen. Ne, so ein bisschen. Und das finde ich jetzt hier sensationell. Ich finde das großartig, wie du das durchziehst in dieser Stringenz.
Ist auch das, was es ausmacht, dass Eva ihr eigener Chef ist, dass Eva Unternehmerin ist und ihr eigenes Ding macht.
Im Kleinen.
Ja,
ne?
Aber hör mal, das ist klein und fein, aber das
ist
großartig.
Das ist interessant, weil Eva ja in ihrer Art. Sie sagt das ja auch selbst von sich. Sie ist kein Lautsprecher, das stimmt.
Mhm.
Und du hättest natürlich mit dem Erfolg, den sie aufgebaut hat, hättest du natürlich auch ein bisschen mehr Marktaufmerksamkeit dir einfordern können, wenn du es gewollt hättest. Ich habe damals zum Beispiel gesagt, Eva, schreib deinen Namen aufs Etikett. Also bei allem Respekt zu deinem lieben Vater Ansgar, aber Eva Klüsserer, du bist eine Frau. Das ist genau das, was im Moment eine Rolle spielt. Das ist 20 Jahre her. Und da waren Frauen im Wein das große Thema. Heute ist es ja, Gott sei Dank normal geworden, was ja auch schön und richtig ich finde schon. Also ich finde, es gibt heute eine gewisse Selbstverständlichkeit.
Ja.
Ob das ein Mann oder eine Frau ist, der den Wein macht, macht jetzt generell erstmal keinen Unterschied.
Aber es gibt noch nicht so viele.
Es ist nicht 50-50, aber es ist doch deutlich mehr
geworden. Und es gibt einen Haufen gute, anerkannte Winzerinnen, die ganz oben stehen. Also insofern, das passt schon. Also ich glaube, man muss jetzt nicht den Kampf ausfechten, ob jetzt das fair verteilt wäre. Es ist halt natürlich auch körperliche Arbeit, die damit zusammenhängt, gerade wenn die Betriebe klein sind. Aber nachweislich ist es so, das Thema Frauen im Wein funktioniert heute sehr, sehr gut.
Das ist eine interessante Frage, ob das irgendwie ein anderes Verhältnis ist als zu anderen Unternehmen, wo der, weil das ist ja auch nicht 50-50.
Ja, ist echt nie 50-50.
So. Und in dem Kontext, die Eva hat diese Karte bewusst nicht gespielt. Sie wollte das nicht. Sie hat gesagt, zum einen hat Respekt vor meinem Vater. Ich möchte jetzt nicht den Weingutsnamen ändern.
Zeichnet dich auch aus.
Und möchte nicht jetzt quasi so auf diesen Zug aufspringen. Mhm. In ihrer ganzen Art der Kommunikation ist es immer einfach
im ersten Schritt mal ein bisschen zurückhalten.
Aber steht mal hoch, steht doch
und,
klein drauf.
Und die, die,
Weingut bei Eva Klüsserer.
Die, und die, mittlerweile. Die, mittlerweile. Das hat 10 Jahre gedauert.
10 Jahre hat er jeden Tag.
Und am Ende ist ja das Schöne, Eva ist ja erfolgreich geworden über eine lange Zeitschiene und hat sich hochgearbeitet, auch in der medialen Anerkennung, in der Spitze der Region. Was ja letztendlich Riesenrespekt verdient. An der Mosel gibt es so viele wirklich großartige Weingüter. Und dann in dieser Balance dieser starken Betriebe dann plötzlich auch zu erscheinen mit, was weiß ich, Feinschmecker 5 Sternen, Vinum 4,5 und so weiter. Also ich glaube, du bist überall in den Spitzenrankings mit drin.
Auch Lob nicht so.
Warst Winzerin des Jahres beim Falstaff gewesen. Also die Anerkennung medial hast du zwischenzeitlich bekommen.
Ja.
Ohne wirklich so diese Triggerpoints zu versuchen anzukicken, dass das passiert. Mhm. Es hat dadurch wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Das hätte man wahrscheinlich auch ein paar Jahre früher haben können, aber das ist nicht Evas Art. Mhm. Und insofern ist es, ich muss sagen, ich bewundere sie für, wie sie das gemacht hat. Und auch, also ich wäre da wahrscheinlich ein bisschen ungeduldiger gewesen.
Vielleicht nicht. Eventuell.
Aber am Ende zählt dann das Ergebnis und die Anerkennung, die heute da ist. Und als Sidekick zum Thema, ich bin ja im VDP, im Bundesverband Vizepräsident.
Ja.
Und ich sage tatsächlich, die Eva im VDP, das wäre dann in der VDP Mosel, die Regionen sind ja selbstständig in ihren Entscheidungen, würde mir schon auch gefallen. Ich weiß aber auch, was es bedeutet, Mitglied im VDP zu sein. Und weiß auch um die Situation an der Mosel mit diesen sehr vielen starken Betrieben.
Starke Betriebe, die nicht im VDP sind.
Und das wäre mein Ansatz weiterhin gewesen, wohlwissend, dass es auch Spitzenbetriebe außerhalb des VDPs gibt. Und es ist eine grundsätzliche Entscheidung, welchen Weg du gehen möchtest. Also insofern, da gehen wir ja so ein bisschen gar nicht mehr weiter in die Tiefe.
Aber es zeigt einfach, nochmal, und das ist auch, als ich mich mit deinem Weinberuf beschäftige und mit euch beiden natürlich, ne, so, weil du bist ja schon eher ein Lauter, wenn ich das sagen darf, etwas lauter. Ja?
Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
So, nee, und dann finde ich das halt gerade so grandios, wollte ich dir auch nochmal ein Riesenkompliment machen, wie du eben da deinen Weg gegangen bist und einfach durch immer weiter das machen, wo du der Meinung bist, das ist am besten für die Weine, eben auch das durchzuziehen, nicht jetzt für den schnellen Erfolg, sondern eben einfach für den Wein, der immer besser und besser wird und, unabhängig davon jetzt, ne, ob man einen Mann hat, der jetzt irgendwie da auf allen Medienkanälen trommelt. Nee, muss man doch jetzt mal sagen. Du bist auch anwesend. Aber muss man ja mal sagen, das finde ich schon großartig.
Also, finde ich heute so ein bisschen diskriminiert hier am Tisch.
Nein, sieh mir das nach. Aber es ist wirklich, finde ich großartig. Also, weil habe ich jetzt in der Winzer Welt noch nicht so oft gesehen, dieses Phänomen, ne? Und auch wie der Kollege aus Italien dann gesagt hat, in Italien wird's das nicht geben. Ja, also, nee, genau, ja. So, Mensch, ja, so, jetzt haben wir so viel gelobt, jetzt musst du mal was einschenken, ne?
Jawohl, schenken wir erstmal Wasser ein, ne?
Wasser ist auch gut, ja. Wasser ist immer gut.
Ihr habt noch?
Ja, danke.
Goldtröpfchen.
Ja, ein Goldtröpfchen. Außerhalb von Trippenheim.
Genau. Ja, Peaceport.
Da haben wir einen Weinberg in Peaceport, also wirklich nur einen Weinberg im Goldtröpfchen. Erst hat man gepachtet, ich weiß gar nicht, wie lange, aber schon sehr lange. Erst gepachtet, dann habe ich ihn irgendwann gekauft.
Ja.
Weil ich einfach auch als Interesse oder als Neugier mal halt auch was anderes.
So ein typischer Eva-Weinberg im Goldtröpfchen ist durchaus auch vieles flurbereinigt und du kannst da mit Raupen fahren und wie auch immer. Aber Evas Weinberg ist Einzelfall. Und
der war halt Einzelfall.
Und das ist halt auch wieder, das ist wieder ein Handstück Arbeit statt.
Ich würde ihn jetzt auch anders nehmen, aber er war halt so.
Aber ich meine, es sind halt in dem Fall dann halt auch wieder alte Reben, die irgendwie dann auch Sinn machen.
Also einfach machen tust du es nicht.
Nee, nicht unbedingt. Also es ist natürlich schon, man muss schon sagen, wie die Wirtschaft in Einzelfallweinbergen ist schon extrem aufwendig. Also, also aussuchen tut man sich jetzt also nicht unbedingt. Ne? Also es ist schon wirklich viele, viele Arbeitsstunden.
Und natürlich auch dieses Thema, was wir immer wieder haben, wenn wir über die Mosel sprechen, ne? mit Bio oder nicht Bio, das ist halt bei euch eigentlich auch gar nicht so möglich. Ne? Einfach durch die...
Ja, es ist möglich schon, aber es ist halt dann auch noch mit den kleinen Parzellen und so weiter.
Aber wird nicht auch mit dem Helikopter gespritzt? Oder
ja,
bei euch
genau.
Nicht?
Ja. Und dann haben wir halt kleine Parzellen.
Ja, und dann strahlt das eh
noch,
über.
Aber wobei ich, also der Trend, also ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren irgendwie Richtung Drohne gehen wird.
Ah ja, okay.
Ist jetzt gerade so eine größere Entwicklung. Es kann sein, dass es auch dieses Jahr schon so ist, dass Teile mit Drohnen gespritzt werden.
Okay.
Scheint auch ganz gut zu funktionieren, aber es ist natürlich auch noch, ja, noch nicht so erprobt wie jetzt die Helikopterspritzung. Aber mal sehen. Ja.
Ja, ich hätte jetzt so einen blöden Witz zu gehabt.
Ja, bitte. Bitte?
Ich spare mir.
Ich weiß nicht, ich kenne nicht, aber ich
glaube, wenn er sagt, Witz, hast du schon Angst.
Ich frage die Lage Thronhofberger, deshalb so heißt er. Das ist natürlich albern, ich gebe es zu.
Ist dir jetzt aber mal auf die Schnelle eingefallen.
Das ist nämlich die dritte Lage im Bunde, die bei der Eva eine Rolle spielt, der Thronhofberger.
Auch sensationellerweise, meine.
Seitental nach Neumagen-Thron.
Ja.
Kleines Bächlein, was eigentlich was in die Mosel fließt. Und,
kommt aus dem Hunsrück, dann fließt in die Mosel. Und ja, die Lage ist auch speziell, weil es ist Südhang, also tagsüber sehr warm. Nachts kommen aber die kühlen Winde vom Wald, also aus dem Hunsrück.
So, seht ihr, mit dem Sidekick haben wir den Thronhofberger auch noch erwähnt. Aber ja, jetzt
lange eben, Sonneneinstrahlung habe ich mir da aufgeschrieben.
Aber jetzt reden wir über das Goldtröpfchen.
Okay, Goldtröpfchen. Ja,
genau.
Okay.
Also Goldtröpfchen, natürlich eine der super bekannten Lagen an der Mosel. Mhm. Also so auch sehr prägnant, sehr großer Hang, hoher Berg, so ein Amphitheater. Ja, da ist es anders. Also die Apotheke ist ein Hang, der sehr viel Schiefer, ja, so richtige Felsen im Untergrund hat. Also sehr karge Böden, wenig Wasser. In trockenen Jahren auch nicht so einfach. Ohne Bewässerung, dann wir haben keine Bewässerung. Und im Goldtröpfchen ist es so, dass da schon viele Wasseradern, also viel Wasser im Berg einfach ist, was auch vom Wald runterkommt. Und
mehr Bodenauflage, mehr verwitterte Boden.
Schiefer. Also
du bist nicht gleich auf dem Fels. Du hast
du hast mehr. Ja. Also Schiefer, aber halt verwittert. Ne? Also du hast mehr Untergrund. Also der Boden ist üppiger, die Weine sind auch etwas üppiger. Das merkt man jetzt auch. Ne? Das ist ganz anders als die Apotheke, die ja wirklich sehr schiefrig und karg und elegant immer ist. Also die Trauben schmecken schon.
Ist natürlich schwierig, weil wir reden ja hier auf hohem Niveau über eigentlich nur über sehr elegante Weine.
Ja.
Aber hat ein bisschen mehr Cremigkeit vielleicht. Genau. Kann man das so.
Frucht auch, ein bisschen offenere Frucht.
Ja.
Und ein klein bisschen Zucker.
Ein Hauch Zucker.
Auch das, ja.
Das ist eine spannende Diskussion.
Also der hat so 9,5 Gramm Zucker oder so, der 23er. Also
was
schon.
Ist noch trocken? Ne? Das ist so
bei einer Mosel auch mit trocken drauf.
Steht auch nicht mit trocken drauf. Okay.
Tatsächlich. Also er kam tatsächlich, der war immer feiner. Bin in den letzten Jahren immer etwas weiter runter damit im Restzucker. Ja, aber ich finde immer, dass also gerade aus dem Weinberg so ein bisschen Zucker tut dem eigentlich immer jedes Jahr ganz gut. Von daher lassen wir dann... Ja, oder er gärt halt meistens hört er sowieso auf, wenn um die ungefähr mit dem Zuckergehalt.
Aber ist so ein Thema, ich habe vor ein paar Jahren gesagt, Eva, mach doch Goldtröpfchen mal trocken, das wird mir bestimmt klasse, weil es halt auch so diese Fruchtelemente, diese Cassis-Aromatik und so ein bisschen mitbringt und könnte ich mir schon auch schön vorstellen. Aber sie sagt, nee, pass auf, Philipp, das ist in seiner Säuretextur, in seiner Balance, da brauche ich so ein bisschen dieses Moseltrockengefühl.
Ja.
Und das ist so das, wo man vielleicht sagen würde, okay, das ist Moseltrocken, da ist kaum Zucker vorhanden, ist aber eine Balance da.
Wobei ich den Begriff Moseltrocken eigentlich ganz schrecklich finde, weil ich finde, Moseltrocken gibt nicht. Entweder es ist trocken oder es hat ein bisschen Restsüße, was ja auch nicht schlimm ist, aber dann irgendwie so Moseltrocken.
Aber dann erschrecken die Leute vielleicht weniger.
Ja.
Ne? Weil viele ja doch.
Aber ich finde, ja, wenn trocken, dann
trocken.
Also ich bin einverstanden, dass man diesen Wein als gefühlt schon eher einen trockenen Wein trinken kann.
Ja, ich auch denke.
Wahrnehmbar,
Und deshalb finde ich den Begriff akzeptabel, weil am Ende, das trifft auch für viele andere Rieslinge an der Mittelmosel zu, wo diese Balance dann vielleicht eben nicht bei 2 bis 3 Gramm Restzucker liegt, sondern vielleicht irgendwo bei 8 bis 12, je nach Jahrgang.
Ja.
Und von mir aus 8 bis 14, wie auch immer. Mhm. Wenn es dann mehr wird, dann finde ich es irgendwie unfair, das Wort trocken in irgendeiner Form mit rein zu kommunizieren, weil das stimmt einfach dann faktisch nicht. Genauso wie ich es schwierig finde, wenn ein feinherber Riesling 40 Gramm Restzucker hat.
Oder mehr.
Oder mehr.
Also das sind so, da werden Themen ausgedehnt, die eigentlich dann nicht so passen. Aber hier würde ich sagen, okay,
also
klar.
Also der ist nicht fein, der ist noch trocken.
Sind da in diesem Geschmacksbild. Und das ist
geschmacklich
trocken. Und das ist für mich okay. Und ich bin ein großer Fan vom Goldtröpfchen. weil ich diese Aromatik so sehr im Riesling liebe, wenn er diese schwarze Johannisbeere irgendwie in seiner Welt hat. Und, diese,
also eine kühle schwarze Johannisbeere.
Genau, genau. Ne? Und es gibt ganz viele fantastische Weine aus dem Goldrupschen, weil die Lage tatsächlich auch ein paar Meter hat. Die ist nicht klein.
Ja, du kannst
auch. Und da sind auch großartige Kollegen am Berg, die tolle Weine dort vinifizieren. Und es ist für mich ist es ein super schönes Add-on zu dem Thema Apotheke, weil die Apotheke ist schon ein eigenwilliger Berg. Also das ist schon so.
So wie du.
Genau.
So wie du, habe ich den Eindruck.
Genau, so, genauso, genauso kompliziert.
Aber ganz elegant.
Naja, also und wir sind halt hier. Wir sind jetzt im Goldrüppchen eher klassisch. Das ist eher klassisch Mittelmosel. Mhm.
Auf jeden Fall.
Das finde ich, das finde ich ganz schön an dem Wein. Ich könnte die Flasche jetzt auch locker trinken, die ist einfach so.
Tja. So ist das mit den Vorhaben immer.
Ja, genau.
Aber echt. Aber wenn man so gute Weine öffnet.
Aber gut, er hat auch nur 10,5% Alkohol. Also das ist ja auch das Schöne, ne? Dass er im Alkohol auch relativ niedrig unterwegs
ist. Ja, ja. Das ist
ich schenke mir nochmal einen Schluck ein. Also weiß nie, was
überhaupt
ist.
Das ist überhaupt bei deinen Moselweinen so, ne?
Ja, also bei Moselweinen im Allgemeinen ist es schon eher niedriger, was natürlich im Trend jetzt eigentlich, also ist eigentlich super, ne?
Ja.
Also weniger Alkohol, also Mosel ist da schon von Natur aus, sag ich mal, niedriger im Alkohol unterwegs. Ja, natürlich, je mehr Restzucker, desto niedriger dann nochmal, aber auch hier bei den trockenen Weinen, ich glaube, der Steinreich hat auch nur 11, Apotheke trocken hat auch nur 11,5, also wir sind schon eher niedriger,
ja. Zu welchem Essen würdest du einen Moselwein auf jeden Fall trinken?
Kommt drauf an, was.
Welcher Moselwein? Also, ja, man kann es nicht genau über ein Dings scheren, genau.
Ja. Also was natürlich.
Was wir jetzt hier im Glas haben?
Das, entweder zu so ein bisschen cremigeren Soßen, also irgendwas mit so ein bisschen sahnig, irgendwie sowas. Mhm. Oder aber dann auch schon zu spicy, also irgendwie würzig, schärfer.
So ein bisschen asiatisch sagen, auch, oder?
Auch sowas? Schon, ja. Mhm. Sushi und so geht auch gut, zu dem Ingwer dann auch.
Ja, könntest du dir vorstellen, woanders Wein zu machen als an der Mosel?
Ja, fände ich schon auch mal ganz spannend.
Ja, wo wäre denn ein Gebiet, wo du es super gerne mal machen würdest?
Wo ich es auch hinkriegen würde.
Ach,
ich weiß es nicht. Ich würde natürlich, wir trinken ja gern beide Wein aus dem Burgund. Also ich würde so Burgund-Weiß würde ich schon mal ganz gerne machen, aber müsste ich mich schon nochmal
mit beschäftigen.
Sehr bestimmt mit beschäftigen, ja.
Ich dachte jetzt, du bist so ein Riesling-Trinkerin.
Bin ich auch. Riesling, Champagner und Burgund-Weiß,
Okay. Gibt es denn auch so einen Austausch eigentlich an der Mosel mit den anderen guten Moselwinzern, wo man so die anderen Weine mal probiert und guckt, wie die das machen oder mal die anderen Keller anguckt oder so? So ähnlich wie es das hier in Rheinhessen, glaube ich.
Also es gibt schon einen Austausch. Das ist aber jetzt tatsächlich so, dadurch, dass ich nicht immer da bin, ist natürlich dann auch weniger. Aber es gibt schon immer mehr Austausch. Wir haben jetzt, vorgestern hatten wir gerade Mitgliederversammlung von Maxime, Herkunft Mosel.
Okay.
Haben auch eine große Kabinettprobe dann im Anschluss gehabt und
schön.
Und das war auch echt ganz schön und nett. Und also es gibt ja schon, dann bei Mythos Mosel natürlich, ne? Also es gibt schon einen Austausch, gerade so bei den jüngeren Leuten.
Ja.
Das ist schon.
Ist ja auch spannend, Spaß, oder? Ja, wenn man so guckt, wie gehen die mit den Jahrgängen um, was haben die gemacht, was haben die anders gemacht und so.
Es gibt auch wirklich immer jedes Jahr immer neue Weingüter, die wirklich jetzt auch von jungen Weinen, also gerade bei den Maxime, ne, die einem gar nicht so präsent sind, die richtig tolle Weine dann machen. Also gibt's schon.
Die Dynamik der Region Mosel ist enorm.
Ist enorm, ne? Ja. Ist viel passiert so die letzte Zeit, deswegen wollte ich nochmal fragen. Kann man das sagen, dass das so einen ähnlichen Effekt gerade, also weil das gerade so geballt irgendwie ist, so ein bisschen wie damals Message in a Bottle? Also so ein,
ist es schon.
Hat ein bisschen was aus der Zeit, die wir schon hinter uns haben, wo unheimlich viele junge, ehrgeizige
Toll, aber
Betriebe. Also da gehöre ich ja wirklich zu den Alten mittlerweile, aber aber gut, aber das sind halt also wirklich so zwischen, keine Ahnung, 25 und 35 irgendwie so, Das ist aber schön zu sehen.
Aber es ist halt toll, wenn so viel Power um einen rum auch ist, ne? Das finde ich immer toll, wenn so eine Welle passiert.
Es ist einfach wichtig, dass dieses Tal erhalten bleibt als dieses Kulturdenkmal für Wein mit diesen großartigen Lagen. Das ist wichtig, dass es erhalten bleibt. Und es ist halt wahnsinnig viel Arbeit, dort einen Wein zu erzeugen. Also brauchst du Enthusiasmus, Begeisterung und unternehmerischen Mut, weil du natürlich viel investierst. Mhm. Und also Chapeau für jeden, der es einfach so auch dann, da gibt es ja tatsächlich auch Neugründungen, wo also wirklich neue Weingüter entstehen.
Und die Mädels und Jungs, die das machen, die sind schon mutig und die haben schon
auch immense Kosten und, eigentlich erstmal für so ein Weingut, ne?
Ja, ja, ist auf jeden Fall erstmal immense Kosten, immense Arbeitsaufwand auch.
Ja, ne? Ja. Ist das denn so, ich habe das irgendwo gelesen, aber vielleicht stimmt das auch nicht, dass jetzt durch diese Weinkrise tatsächlich auch manche Flächen an der Mosel quasi stillgelegt werden, ja, oder ist, also, eingetauscht oder nach dem Motto, kannst du haben, damit das Kulturbild noch erhalten bleibt, irgendwie sowas?
Schauen wir mal, wie es weitergeht, aber das ist schon, glaube ich, dass ja leider auch viele gute Flächen, die dann nicht mehr bewirtschaftet werden.
Schade, ja.
Ja.
Also man wird das generell sehen müssen, wo geht die Reise im Weinbau hin? Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hätten wir das so nicht diskutiert.
Mhm.
Wir befinden uns gerade in einer etwas seltsamen Phase, weil innerhalb von einem knappen Jahr plötzlich eine Weinkrise entstanden ist, dass alle Welt davon redet, der Konsum geht zurück. Alkohol ist ein Thema, es wird weniger Wein getrunken. Dazu hat sich in Deutschland noch der Absatz von deutschem Wein verschlechtert. Es wird mehr importiert noch. Also wir sind zurück auf, glaube ich, mittlerweile nur noch 41% des Weins, der in Deutschland getrunken wird. Das kommt aus Deutschland. Das ist, ich hoffe, eine kurze Wahrnehmungsphase. Ich sag mal so, in einem Land, in dem nur 40% des Weins aus dem eigenen Land kommt, wenn wir bei 60% wären, hätten wir kein Thema.
Mhm.
Ach, das sollte man doch schaffen. Es gibt so viel Gutes hier.
Ja.
Und es ist nicht notwendig, dass der deutsche Weinbau sich wesentlich verkleinert. Es ist nicht notwendig, dass vor allem nicht, das darf nicht passieren, dass großartige Lagen von der Bildfläche verschwinden, nur weil wir irgendwelche billigen Weine aus anderen Regionen importieren, sondern dann sollten wir halt einfach gucken, dass wir so gut kommunizieren, dass wir so guten Wein herstellen, dass die Leute auch Lust darauf haben, diesen Wein als Kulturgut, als was Besonderes, als ein hochwertiges Lebensmittel wahrzunehmen und auch zu konsumieren.
Mhm.
Und da geht es nicht um Rausch, da geht es nicht um Alkoholkonsum im ungesunden Sinne, sondern um Genuss.
Mhm.
Und das ist unsere Aufgabe von den Erzeugern, von den Weinhändlern, von all dem Markt. Wir müssen daran arbeiten, dass die Wahrnehmung besser wird. Und by the way, sind wir auch im Export gar nicht so schlecht in Deutschland. Also auch das ist ein wichtiges Tool und wir müssen uns einfach jetzt auf die Hinterfüße stellen und müssen ein bisschen Gas geben. Qualität gibt es genug hier im Land und wir müssen einfach schauen, dass wir es dann auch auf die Straße bringen. Und ich sage deshalb, das ist gerade eine Wahrnehmungssituation, die wir haben.
Ja.
Es entsteht auch nochmal ein Strukturwandel, der auch wehtut, der auch so ein bisschen diese familiengeführten landwirtschaftlichen Unternehmen auch rupft. Das tut weh und das ist sehr schade. Da wird man wahrscheinlich aber ein Stück weit durch müssen. Aber all die, die professionell am Thema arbeiten, sind halt auch gefragt, mit noch mehr Verantwortung zu übernehmen und daraus am Ende eine weitere Erfolgsgeschichte zu stricken. Das ist ein Weg, den wir gehen müssen. Der geht nicht von heute auf morgen. Ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre brauchen, diese Phase in was Positives umzukehren. Aber wir werden das schaffen.
Ja. Also ich meine, man muss auch sehen, es waren die letzten, also seitdem wir in die Betriebe eingestiegen sind, ging es eigentlich immer nur bergauf. Also es war schon so, ja, für den deutschen Weinbau schon auch eine wirkliche Hochphase. Natürlich hätte man sich gewünscht, es geht immer bergauf weiter oder es bleibt zumindest dann irgendwie oben. Aber ich denke auch, es gab immer schon mal Höhen und Tiefen und wir müssen halt jetzt sehen, dass wir da irgendwie gemeinsam auch irgendwie alle an einem und versuchen es.
Und die Antwort kann nur Qualität sein.
Ja,
es ist, darum geht's. Es kann jetzt nicht sein, dass wir uns dem Wettbewerb stellen, dass es quasi so günstig wie möglich und so einfach wie möglich ist, weil am Ende auch langfristig unter den gesundheitlichen Aspekten wird Wein trinken nur unter diesem kulturellen Aspekt und unter dem Genussaspekt Sinn machen. Nicht um einfach da so was in sich reinzuschütten. Also muss es wirklich gut sein.
Ich weiß ja auch noch nie. Also ich muss sagen, das ist ja diese Alkoholdiskussion und dann immer Wein dazu erwähnen. Es ist ja schon so, dass Wein jetzt der Alkohol ist, der eher, also für mich jetzt zumindest, der meist am wenigsten mit nur zum Trinken verbunden ist. Also es ist schon eher so zum Essen oder zum...
Das ist
also
eigentlich der unangenehme Nebeneffekt, dass da auch Alkohol drin ist, weil es geht eigentlich um was ganz anderes.
Ja, aber wenn man sieht, was dann getrunken wird, wenn ich jetzt auch jetzt bei den Jugendlichen und so diese komischen Alkopops und irgendwie...
Aber wenn wir ehrlich sind, gut, jetzt seid ihr beide Winzer, aber wenn man ehrlich ist, wenn man als Jugendlicher beginnt, Alkohol zu trinken, trinkt man eher erstmal so was Süßeres. Ja, ja. Oder man trinkt Cocktails oder sowas. Bis man dann dahin kommt, dass man, oder auch auf Weinfesten trinkst, auch erstmal was Süßeres. Ja. Bis du überhaupt dahin kommst, dass du einen guten, hochwertigen Wein trinkst. Das dauert natürlich. Ja, das gab es schon immer. Also ja, ich glaube
das,
nicht.
Ja. Und deshalb ist es Käse, dass Wein so sehr im Fokus in der Alkoholdiskussion ja. ist, weil da kommen wir über diese ganzen Mischgetränke, da kommt auch Bier in maximalen Konsum mhm. und da kommen wir vor allem über die Spirituosen genau. viel ja, schneller ja. zu den Hardcore, Themen.
Vor allem,
ja. Ja. Und
gut, aber Teil ist eben auch Medien gemacht und Teil mhm. ist das, was wirklich passiert. Das ist ja immer, ne, dass das ein bisschen klar. Hand in Hand geht. Und vom Prinzip ist es ja so, dass wir ja auch noch 2020, 2001, da ging das ja immer noch hoch ja, mit ja. dem Weintrinken. Deswegen,
gut, während Corona
ja, genau, ja, haben wir alle so sehr, sehr viel Wein getrunken. Also vielleicht ist es einfach auch jetzt ein Teil dieser wirtschaftlichen ja. Krise, ne, dass man da und da was abknapst, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das so lange dauert, nee, bis wir wieder. Also
ich glaube es eigentlich auch nicht. Also ich bin auch mal, also muss ja auch positiv sein. Also.
Aber jetzt will ich endlich mal einen Kabi.
Ja.
Ist das hast jetzt schon. Auch? Ist also, das jetzt? Sind wir jetzt endlich mal an diesem also, Thema, ohne in deine Weinauswahl?
Nein, ja dazu nichts zu sehen. Ne?
Wenn, ja. das so ja, ist.
Wenn das so ist.
Wenn das so ist.
Dann jetzt auch neu, aber ja.
Ja, also Eva, erklär das mal, warum das so ist, das Kabinett-Trinker.
Ja, das Wartungszeug, ich vergiss es. Mir ist nichts Besseres eingefallen.
Mir ist nichts Besseres eingefallen. So. Der Philipp steht ja heute auch enorm unter Druck. Das ja, muss man jetzt auch mal sagen.
Wir werden das vor allem auch im Nachgang wir werden das aufarbeiten im Nachgang, wie denn das Gespräch so gelaufen ja. ist.
Okay.
Brauchen wir eine längere Autofahrt zusammen.
Wo fahrt ihr hin?
Gardasee. Am besten in Urlaub. Apotheke Kabinett, also schon einer der wichtigsten Weine von Eva aus dem jungen Jahrgang 2024.
Aus dem perfekten Kabinettjahrgang.
Ja.
Voilà.
Also 24 war wirklich kühles mhm. Jahr, also spätes mhm. Jahr. Und die Trauben, also die Mostgewichte sind irgendwie nicht ganz hochgegangen. Also es war wirklich ein perfekt. Also eigentlich hätten wir alles als Kabinett ausbauen können.
Ich wollte gerade fragen, wie entscheidest du denn, was Kabinett wird und was nicht Kabinett wird?
Also ich habe schon so spezielle Weinberge, die eigentlich jedes ja. Jahr Kabinett werden.
Boah, ist schon gut.
Und dann, ja.
Boah, ist schon gut.
Ich probiere mal.
Und dann... Ja. Je nach Jahrgang dann halt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also das ist so ein Bauchgefühl irgendwie.
Ah, oh, ist jetzt aber auch genau das Richtige, ne? Ja, geil.
Erfrischend, gell?
Oh, ja. Und diese schöne Säurestruktur.
Die schenken wir nochmal nach.
Oh. Also so ein Kabinett zur rechten Zeit, ne? Ja. Wenn er so gut gemacht ist wie deiner, ne? Das ist ja so Balsam auf die Seele, muss man sagen, ne? Das ist schön. So, oder? Das ist so, das hat was Erfrischendes.
Ja. Also deshalb sage ich aber, der Jahrgang war wirklich
das. Aber es ist halt, die Kühle, der Aromen und dann ja. die Mineralien am Gaumen.
Ja, geil.
Also wie gesagt, das ist ja sogar fast noch ein bisschen isotonischer als das, was wir am Anfang getrunken haben.
Auf jeden Fall.
Also du mit deinem isotonischen heute immer, dein Gesundheitsprogramm, was wir heute machen.
Siehst du mal.
Du wolltest ja also Kabinett machen in Rheinhessen,
also hast
du
mir gesagt. Mein Tennistrainer hat mir gestern erzählt, dass er von einer Studie wüsste, wo einer seiner Freunde Proband war, dass man 12 Stunden nach dem Weinkonsum leistungsfähiger im Sport wäre.
Oh.
Fand ich interessant.
Ja. Wenn man nach der Verkostung kannst du bei Wimbledon mitmachen.
Ne? Ja, mal morgen auf die Uhr gucken. Also.
Mit Nacht dann. Ne?
In Rheinhessen ein Kabi machen ist ja nicht so einfach, ne? Einen guten.
Also...
Und wenn man da eine Frau hat, die so einen guten Kabi macht an der Mosel?
Es gab so ein bisschen unausgesprochen die Einigkeit darüber von Beginn an, dass meine Aufgabe es nicht ist, fruchtsüße Weine zu erzeugen, im Sinne von Kabinett und Spätlese, wie im klassischen, feinen, eleganten, zarten Stil.
Ja.
Weil ich selbst... Der Meinung war, dass halt eben die Regionen, die kühleren nördlichen Regionen, beginnen von der Nahe bis natürlich ins Mosel und Saartal, prädestinierter dafür sind und bei uns eben die großen trockenen Weine eigentlich im Fokus stehen. Das war,
doch hast du mal einen gemacht, weißt du?
Es war generell so, dass das, dass da zu Einigkeit war.
Ja, generell, ja.
Eva, erzähl doch mal, wie das war, als der Philipp dann ein Kabinett gemacht hat.
Kam ich irgendwann von der Mosel nach im Herbst oder später noch. Also es war dann irgendwann Philipp und Georg, Kellermeister, dann auf einmal gesprochen und so, ja, und das war das Kabinett. Was für ein Kabinett? Ich dachte, ich hätte mich verhört und dann kam tatsächlich irgendwann bei einer Probe mal ein Kabinett auf den Tisch. Dann dachte ich, das ist euer Ernst. Was ist denn das? Moorstein-Kabinett. War auch gut, aber es war halt so.
War halt Rheinhessen.
Oh, ja, genau.
War gut, aber war halt Rheinhessen.
Also ich möchte das so nicht stehen lassen. Es war 2019er Jahrgang.
Ja.
Und 19 hatte eine ganz gute Säure gehabt. Und ja, der Vormarsch des Kabinett ging auch zu der Zeit, glaube ich, ungefähr los, vielleicht 2 Jahre früher, wie auch immer. Und der Georg hat, ich komme dann immer nach Hause von einem Bericht von den Weinbergen, was man wo lesen, erzähle, mein Eindruck, also Mostgewicht war so, mein Eindruck von den Trauben hin und her. Georg Strand, ich sage, mach mal Kabinett draus. Also, meinst du, ja, passt
hast
doch.
Hast du schon gedacht, oh Gott, ihr Paket.
Das war so ein bisschen so, Georg sagt, komm, lass uns das machen.
Ja. Yeah.
So, und wir zwei agieren wirklich eng als Team zusammen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, dann verstehe ich nicht gleich, Sarah, aber machen wir mal.
Ja.
Und das war wirklich ein spannender Wein, der letztendlich natürlich eine etwas breitere Textur hat. Natürlich am Gaumen dafür auch eine brutale Länge hat, aber das ist am Ende anstrengender wie dieses Tänzerische, was die Moselaner da, oder nicht nur die Moselaner, die lieben Kollegen aus dem Norden auf die Flasche bringen in dem Bereich. Es ist finessenreicher, es tanzt mehr, es ist vibrierender. Und insofern würde ich never ever sagen, dass man in Rheinhessen die Güte im Kabinettstil hinbekommt, selbst im kühlen Jahr nicht, wie an der Mosel. Und das ist auch der Grund, warum das jetzt, ich sage mal, es war keine Eintagsfliege, wir haben das 2-3 Mal auch wiederholt.
Ja,
und wenn der nächste Jahrgang kommt, wo Trauben da sind, die das können, dann sagen wir vielleicht wieder, komm, lass uns den Spaß machen.
War ja auch gut. Ich habe ihn ja auch probiert, nee, war schon lecker.
So ein Fässchen.
Ja.
Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass sowas auch gut reift und auch neben den Kranken irgendwann dann mal im Alter ganz gut stehen kann.
Ja. Anderer Stil halt.
Also sind keine Fetzen geflogen, als du das Fass entdeckt hast, oder?
Nee, ich war so ein bisschen beleidigt da schon, aber.
Ja, aber nicht. Also Eva, sie hat sich eher amüsiert.
Ja. Ja. Ach, willst du auch mal probieren, jetzt, Philipp? Sowas.
Man muss jetzt sagen, dass das Thema Kabinett Renaissance wurde ja schon lang ausgerufen, aber so in den letzten Jahren ist es tatsächlich auch am Markt angekommen. Ne?
Ja.
Es ist schon so, dass auch gerade bei jungen Sommeliers und auch weltweit irgendwie das schon ein Thema ist, was sehr seriös gefragt ist und auch immer mehr wird. Also das
ist auch total spannend und also ich meine, gerade das, was ihr dort im Norden macht, ist natürlich verrückt gut alles, weil es so tänzelt, weil es so leicht ist, weil es so elegant ist. Ich muss aber sagen, Philipp, ich fand dein Kabinett jetzt zur Ehrenrettung, ich fand ihn auch richtig toll. Das war für Rheinhessen schon auch echte Spitzenklasse, ja, hör mal.
Ja, ich sag mal so.
Die wussten ja auch, wie sie es machen.
Ja, genau. Die hatten ja den besten Ratgeber in der Hand. Oh, jetzt musst du einstecken heute.
Ich möchte mich nicht tiefer äußern, bevor ich irgendwelche Shitstorms auslöse hinterher.
Gibt's das denn bei euch dann? Fliegen da mal die Fetzen, wenn es jetzt so ums Wein machen geht?
Ach so, wenn es ums Wein machen geht.
Nee, sonst bin ich gar nicht dran.
Nee. Wenn es ums Wein machen geht,
dann nicht. Super, ist also so ein neutrales Gespräch bei euch. Okay, wo fliegen dann die Fetzen, Eva?
Logistik.
Logistik. Ah ja, auch schön.
Im Allgemeinen.
Ist auch schwer bei euch. Wer ist wo, wann, wer macht was?
Das Lustige ist, mittlerweile rühren ja die Kinder mitten im Spiel, weil die ergreifen nämlich immer da Partei, wo sie das Gefühl haben, dass es gerade richtig ist. Und es ist sehr wechselnd.
Mhm. Ah, okay.
Mhm. Das ist interessant. Ja. Witzig ist immer, wenn ich morgens dann sage, ich fahre heute an die Mosel, sagte Philipp jedes Mal, ach, das habe ich ja noch nicht gehört.
Nee, ich sag's auf Rheinhessisch, ich sage immer, erst mal. Und ich sage das wirklich immer mit genau dem Wissen, dass ich sie damit aufreg. Und oft nimmt es mir es dann auch ab, dass ich so überrascht tue.
Ich meine, zugegebenermaßen ist es auch meistens eine spontane oder oft eine spontane Entscheidung.
Stell dir vor, dein Partner nimmt sich die Freiheit heraus, es so zu machen, wie es ihm gerade
zu Pass kommt. Also ja, nicht nach dem Motto, ich fahre immer Mittwochs und Donnerstags an die Mosel oder ich mache das so und so, sondern irgendwie hast du das Gefühl,
wie es der Wein braucht?
Wie gerade der Wind geht, kommt die Entscheidung zustande, dass jetzt Mosel angesagt ist. Ja. Und insofern überrascht sie am halt schon oft. Ich glaube auch, dass sie oft, sie denkt nur, am Morgen war ich in Mosel, aber sie sagt es gar nicht. Und dann behauptet sie am nächsten Tag, ja, das habe ich ja doch gestern Abend gesagt. Und
davon weiß aber ich schön nichts. Ist, dass die Kinder mittlerweile das auch schon mitspielen teilweise.
Ja, ja. Die Kinder tun auch immer überrascht.
Gerade unser Sohn tut dann immer, ach Gott. Wirklich? Wo bist du denn? Oder ruf mich an. Wo bist du denn? Ja, mit der Mosel habe ich doch gesagt, nein.
Witzig. Gibt es für dich so emotionale Jahrgänge, Eva? Auch beim Verkosten oder beim oder aus deiner Zeit? Ja.
Also ich meine, gut, die Geburtsjahrgänge unserer Kinder natürlich. Ne?
Ja.
Ich hätte jetzt zum Beispiel auch das Jahr unserer Hochzeit.
Ja, natürlich, auch das. So.
Also bei mir ist es was, wo sie macht.
Ja, das ist.
Wann war das Jahr eurer Hochzeit? 2007.
Ja, toller Jahrgang.
Hörst du eigentlich manchmal diesen Podcast, was der Philipp dir da so für Liebeserklärungen macht?
Ja, siehst du.
Manchmal höre ich es ja. Nicht immer, ehrlicherweise.
Ja. Also, wir haben ja noch so eine Schnellfragerunde, Eva, ne? Die haben wir immer. Da musst du jetzt durch. Okay. Mit welchem Wein verführst du deinen Mann? Also ihn hier.
Oh Gott. Ja, Champagner.
Kannst du immer? Das klappt immer?
Ja.
Ja.
Gut, so ist es schon.
Okay. Ja. Jetzt habe ich noch so eine Frage. Wie schlimm war es denn jetzt so, diesen Podcast aufzuzeichnen mit Philipp und mir?
Das ging gerade.
Ging das noch so?
Ich weiß nicht, wie es für euch war.
Philipp, wie schlimm war es für dich?
Ja, ich hab mich in Zurückhaltung gesteuert.
Fandest du?
Also ich finde, ihr habt das ganz sensationell gemacht. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke Eva, dass du da warst. Ja. Danke Philipp.
Danke.
Danke, dass ihr so ein bisschen das Türchen aufgemacht habt zu euch beiden. Und bis zum nächsten Mal. Tschin, tschin.